There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel A.K. Tenendo.
Und auch mit dabei Timon, aka Klängern. Aber Timon, irgendwie ist der Raum heute so eng. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen eingeengt. Ich glaube, wir sind nicht ganz alleine, oder?
Es wird kuschelig heute.
Es wird kuschelig, denn wir haben heute zum allerersten Mal einen, ich sag mal, wir hatten schon mal einen Gast, ja. Das war aber damals in der Corona-Zeit, das war die damalige Kinobetreiberin. Aber wir haben heute jetzt, also den einzigen, ja. Alpa von Cinema Strikes Back dabei. Schön, dass du da bist. Hallöchen.
Schön, hier zu sein. Tut mir leid, dass der Raum so eng ist. Ich habe zu viel gegessen in letzter Zeit.
Ja, das könnte auch ich sein. Also ich spare da jetzt auch nicht unbedingt an der Soße, sagen wir es mal so.
Ja, das macht aber überhaupt nichts, Leute. Ich finde das schön. Ja, schön, dass das geklappt hat. Einige Leute hatten uns ja auch geschrieben, gerade zum Jahreswechsel, so, ey, wollt ihr nicht mal Gäste einladen? Und wir waren schon dabei. Wir hatten die gleiche Intention gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, als allerersten Gast laden wir uns den Alpha ein. Der muss auf jeden Fall dabei sein. Und da sind wir sehr froh, dass das heute geklappt hat.
Boah, das wusste ich nicht, dass ich der erste Gast bin. Ich fühle mich geehrt. Danke für die Einladung. Aber es ist
mega,
auch
der Pressure.
Ja, der Pressure,
du kannst jetzt
der Druck
vorlegen
ist
auf jeden Fall.
Ja, ich stapel gerne tief, ich mach's den anderen gerne einfacher. Also, wenn es kacke wird. Nein, das
Quatsch.
Wird toll. Ich freue mich
also,
drauf.
Mindestbedingung ist hier hoch ansetzen. Ja, wir sind hier, wir sind immerhin der 42-Podcast. Ja. Da sind hohe Bedingungen gesetzt. Nein, Quatsch. Also, ich bin sehr gespannt, wie die Gespräche heute laufen werden. Du hast ja nämlich, und das ist jetzt unser Konzept quasi hinter unseren Gastfolgen, unsere Gäste dürfen sich einen Film von der Top-Liste aussuchen und sind dann in der jeweiligen Folge mit dabei. Und den heutigen Film hast du dir ausgesucht. Wir verraten noch nicht welcher, aber du wirst hoffentlich einen gewissen Bezug dazu haben, vermute ich mal.
Habe ich durchaus, ja.
Etwas vielleicht.
Es war aber auch wirklich Zufall, dass wir den jetzt auch schon genau da zeitlich platziert haben.
Also ich habe eine Liste bekommen von 5-6 Filmen, die ihr so besprecht in den nächsten Wochen. Und als ich den einen gesehen habe, dachte ich mir, ja gut, der muss es sein.
Ich wollte sagen, vielleicht, Alpa, so in ein, zwei Sätzen, falls Leute dich noch nicht kennen, willst du einmal kurz sagen, was du sonst so machst, außer hier mit uns zu sitzen?
Ja, ich betreibe den Kanal Cinema Strikes Back und das schon seit 2018, Anfang 2018. Und wir gehen jetzt in die 7. Staffel für Funk, muss man dazu sagen. Davor habe ich den Kanal Die Filmfabrik betrieben. Und im Prinzip sprechen wir mehrmals die Woche über Filme, über Serien. Sind sehr bekannt für unsere Game of Thrones und House of the Dragon Videos. Und machen das schon eine ganze Weile.
Aber ihr macht das aber in Staffeln? Also,
ja,
wie muss man sich das vorstellen?
Naja, du kriegst halt einen Jahresvertrag. Also, das hat halt Vor-
Ach so,
und Nachteile.
Ist das okay.
Und deswegen musst du in Staffeln denken. Aber bisher wurden wir immer verlängert. Daher kann ich mich nicht beschweren.
Ach krass, okay. Ja. Also das heißt, du weißt nie, beim nächsten Jahr gibt's noch eine weitere Staffel. Also ihr macht hoffentlich kein Open End oder so, ne? Das finde ich aber am schlimmsten bei Serien, wenn eine Staffel irgendwie ein offenes Ende hat und du nicht weißt, ob es weitergeht.
Das stimmt. Naja, wir wissen schon, ob es eine Staffel 8 oder sowas geben wird. Also so, man spricht ja schon ein bisschen darüber, um auch ein bisschen in die Zukunft planen zu können. Aber das stimmt schon, wir müssen schon von Jahr zu Jahr immer denken.
Interessant.
Ja, krass. Und ihr habt noch einen Podcast. Also falls Leute nach unserem, erstmal unseren hören, aber danach Zeit haben, da auch gerne mal reinhören. Ich muss auch sagen, ich freue mich auch sehr, dass du da bist, weil ich das, glaube ich, schon mal in einem Video bei mir gesagt hatte, dass euer Kanal mich so ein bisschen wieder zum Film gebracht hat.
Ach, wie
also
schön.
Ich war irgendwie thematisch ganz weit weg und dann habe ich euren Kanal gefunden und immer reingeguckt und dann kam so langsam wieder die Liebe zum Film. Und dann dachte ich, wow, jetzt brauche ich auch einen Podcast. Und
mega.
Dann kam ich.
Jetzt sitzen wir hier, genau.
Genau das ist das Ziel, genau das ist das, warum wir das machen. Da fühle ich mich gerade sehr geehrt.
Ihr habt ja den Web-Timon-Preis damals sogar bekommen.
Für Willkür. Das ist wirklich die beste Preiskategorie, die man gewinnen kann. Wir haben noch nicht so viele Preise gewonnen, aber der steht wirklich auch stolz immer noch in unserem Büro und macht mich sehr glücklich, jedes Mal, wenn ich auf die phallusartige Form dieses Preises gucke.
Das freut mich auch mal sehr, weil ich gucke hin und wieder mal in eure Sets rein, da, wenn ihr Videos aufnehmt, und dann steht er da manchmal noch.
Ja, manchmal steht er da noch. Wir tauschen da immer wieder mal Sachen aus und deswegen kommt er auch manchmal wieder raus und wieder rein und wieder. Aber der ist, also ihm geht's gut und der steht bei uns.
Ja, das freut mich doch. Sehr gut.
Timon, warum habe ich eigentlich nicht so einen Preis bekommen?
Ja, weil du keine Videos machst aktuell.
Ey, das ist ja absolut gelogen. Guckst du nicht meine sechsstündigen GTA-RP-VODs oder was?
Ja, Entschuldigung. Dafür wird es dann natürlich noch einen nachgereicht geben. Damit wir aber filmisch uns auch ein bisschen hier unserem Gast nähern, haben wir ein kleines, ja, Spiel klingt zu viel, aber ein paar Fragen vorbereitet, damit wir einmal hier so die Bandbreite abdecken, weil mich das auch sehr interessiert. Ich kann das auch nicht einschätzen, was jetzt alles kommt.
Ja, wir haben uns überlegt, um dich quasi und deinen Filmgeschmack ein bisschen besser kennenzulernen und das auf kurze Distanz, haben wir die Schnellfragerunde jetzt ins Leben gerufen.
Fragen.
Ich stelle dir jetzt, warte mal, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Fragen habe ich an dich. Fünf
gibt's
Fragen.
Gibt's ein Intro? Oder?
Warte, ich improvisiere kurz eins. Die Schnellraterunde.
Der große Winter.
Ah nee, falscher Knopf.
Take a chance.
Nein.
Take a chance.
Okay,
keine Ahnung.
Super.
Das war unser Intro.
Das möchte ich jetzt immer, genau so bei dieser Kategorie.
Mega.
Ich habe irgendwo hier eine Türklingel, aber ich habe die nicht gefunden auf meinem Soundboard. Aber dafür hatten wir alle anderen Sounds, die ich habe. Ja, die Schnellraterunde. bist du bereit nach diesem fantastischen Intro?
Nein, aber lass uns trotzdem loslegen.
Okay, also die Zeit läuft. Für jede Frage hast du 2 Sekunden Zeit. Nein, Quatsch. Also du kannst natürlich intuitiv sofort antworten. Und wenn du was nachgucken musst, dann tun wir einfach so, als würdest du das sofort antworten schneiden.
Ich habe eine mechanische Tastatur. Das würde man sofort hören, wenn ich tippen würde.
Oh, das ist okay. Also den Anti-Cheat-Modus haben wir aktiviert hier heute. Nein, also ganz entspannt. 5 Fragen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Die erste Frage wäre, nenn mir mal deinen Lieblingsfilm und deinen absoluten Hassfilm.
Mein absoluter Hassfilm ist Emoji, der Film. Den habe ich auch mehrmals auf unserem Kanal besprochen. Das ist ein Film, ja, für den ich nichts als Hass und Verachtung empfinde. Muss ich ganz ehrlich sein. Da bin ich auch äußerst unfair und kritisch gegenüber.
Timon hat ihm übrigens eine 10 gegeben.
Nein, ich habe gerade noch mal extra nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Ich bin bei einer 3. Ich weiß nur, dass Leute den abgrundtief hassen. Und ich habe gesagt, wenn man so viel Schlimmes erwartet, dann ist er, wenn man ihn dann guckt, nicht so ultra krass schlimm Verbrechen an die Menschheit mäßig.
Ja.
Deshalb bin ich bei einer schlechten 3 gelandet.
Ich habe mal in die erste Kritik, die ich je dazu gemacht habe, das fängt mit so einer ganz langen Einleitung an, mit so einer Science-Fiction-Geschichte von einem Volk, das langsam ausstirbt, weil die Sonne irgendwie näher kommt. Und ich habe gesagt, ich würde eher qualvoll sterben und die Apokalypse miterleben, als diesen Film noch mal zu sehen. Und diese Kritik wurde dann von Ralf Rute und von Flair geteilt in den sozialen Medien.
Von Flair, geil. Okay.
Von Flair, dem Rapper, ja. Und was den Lieblingsfilm angeht, da ist die Liste natürlich auch ebenfalls wahnsinnig lang. Es wäre ein Film, den wir heute besprechen, das wollten wir ja jetzt noch nicht spoilern. Der zählt nämlich dazu.
Hätte sie das nicht gesagt, dann hätte keiner geahnt, was heute für ein Film kommt.
Ja.
Ich hasse aber den anderen Film, der dich krank beschäftigt irgendwie.
Ich nehme Blade Runner. Ich liebe Blade Runner über alles.
Okay. Blade Runner, okay.
Den ersten, ja.
So, nächste
und
Frage.
Und natürlich der, den wir heute haben, ne?
Mhm.
Die beiden quasi, okay.
Genau.
Nächste Frage wäre, Originalton oder Synchro?
Ja, bin Originalton-Snob, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, herzlich willkommen, auch.
Ja.
Guckt, also ich zumindest. Timon ist noch so ein bisschen unschlüssig.
Ist ja auch völlig in Ordnung.
Ihr guckt von oben herab, so, auf die anderen Normalos.
Ich fange mittlerweile an zu spucken. Also ich habe mir jetzt angewöhnt zu spucken, wenn es mir dann doch zu wild wird und die Leute nur auf deutscher Synchro dann gucken, ne?
Ich zu treten. Aber nee, ist ja auch völlig okay. Also ich persönlich präferiere es einfach.
Alles klar. Wie viele Filme, also da hatten wir jetzt gerade festgestellt, ist ein bisschen schwierig, weil wir dachten, du hattest so einen eigenen Letterboxd-Account, aber jetzt gerade sich rausgestellt, ihr habt einen Cinema Strikes Back Letterboxd-Account.
Ja.
Aber wie viele Filme hast du so ungefähr geschaut? In welcher Dimension bewegen wir uns gerade? Weißt du es ungefähr?
In den letzten Wochen oder?
Also in meinem Leben. Ja.
In meinem
Deswegen
Leben?
Dachte ich, da kann man schnell nachgucken, aber
also,
das ist ein bisschen schwieriger, ne?
Was ich sagen kann, es ist immer sehr phasenweise. Es ist, ich komme immer wieder in so krasse Filmphasen, in denen ich sehr viel gucke. Dann kommt immer mal wieder irgendwie ein Videospiel oder eine Serie, in der ich mich total festbeiße. Aktuell gucke ich wieder weniger Filme, weil ich Attack on Titan einmal gerade durchschaue.
Ja.
Bin aber jetzt am Wochenende auch auf einem Filmfestival und werde dann halt irgendwie 10 Filme innerhalb von 2 Tagen gucken oder so.
Geil.
Aber ansonsten, ich könnte dir jetzt keine Zahlen nennen. Also, keine Ahnung.
Okay.
Ich sag mal, überdurchschnittlich.
Okay. Ja gut, wir sagen jetzt einfach mal 20.000 so.
Aber also wenn du schätzen müsstest, ich glaube, also so über 2.000 bist du dann wahrscheinlich schon, oder?
Also wirklich, wie viele Filme ich in meinem Leben gesehen habe?
Ja, also ich müsste jetzt bei IMDb bei mir gucken, weißt du, dann wüsste ich das. Ich dachte, bei dir wäre es ähnlich, deswegen dachte ich, ich wusste nicht, dass die Frage sich so kompliziert rausstellt.
Ja, das ist komplizierter, aber ja, also sicherlich über 2.000 gehe ich mal von aus, ja.
Okay, also ein sehr erfahrener Filmegucker. Was ist dein Lieblingsfilmgenre?
Hätte ich jetzt so übrigens nicht unterschrieben mit erfahrener Filmgucker.
Wer das von sich behauptet hat, sowieso schon verloren. Also ja. da ist meine Meinung, du hast nie genug geguckt, das ist das Problem. Ja. Aber
Lieblingsfilmgenre?
Ja.
Also wenn man mich wirklich auf eins festnageln müsste, dann würde ich mich für Science Fiction entscheiden. Erkennt man ja auch an meinem Lieblingsfilm Blade Runner. Aber ich gebe prinzipiell jedem Genre eine Chance. Es gibt natürlich Genres, die ich lieber gucke und andere weniger, aber ich bin da ganz offen für alle möglichen Filme. Ich hab schon wirklich die kitschigsten Romanzen gesehen, denen ich was abgewinnen konnte und dafür aber auch ganz viele furchtbare andere Filme aus Lieblingsgenres. Also ich bin kein Genre-Nazi in irgendeiner Form.
Okay, hast du denn irgendwie sowas wie ich? Also ich bin zum Beispiel kein Rom-Com-Fan. Hast du sowas auch, dass du sagst, boah, ey, bitte nicht?
Nee, kaum. Also ich gebe wirklich jedem Film und jedem Genre eine Chance prinzipiell. Es ist schon so, dass ein Musical-Film sich also sehr gut sein muss. Oder ich den sehr gut empfinden muss, dass ich dem was abgewinnen kann. Ich würde mir jetzt in meiner Freizeit selten wirklich was Musical-mäßiges angucken. Aber dann kommen halt immer wieder so großartige Filme daher, wie jetzt, ich weiß es nicht, ob es jetzt La La Land war oder Mary Poppins oder was auch immer, in denen viele
Cats,
Songs.
Zum Beispiel.
Cats, ja, auf jeden Fall.
Ja, großartig.
Dann, das zeigt mir ja auch immer wieder so, dass man halt offen sein sollte, was so Genres angeht.
Ja, das sowieso. Aber ich habe doch immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es mir zu romantisch wird. Das ist
kann ich verstehen.
Bei mir so der Fall. Okay, letzte Frage. Da kannst du ja mal was anderes erzählen als bei deinem Hassfilm, und zwar dein schlimmstes Filmerlebnis.
Boah.
Also wo du wirklich sagst, boah, um Gottes Willen, das war wirklich Quälerei, diesen Film zu gucken.
Also ich muss dazu sagen, wir haben es irgendwann auf unserem Kanal zum Gag gemacht, dass ich Emoji der Film zum zweiten und zum dritten Mal gesehen habe. Und irgendwann wird auch noch der vierte Rewatch kommen. Also das wäre schon auch die Antwort auf diese Frage.
Okay.
Aber das war jetzt kein schlimmes Filmerlebnis, aber ich habe irgendwie eine lustige Uni-Erinnerung an den Film Spaceballs, von Mel Brooks, den ich über alles liebe, die Star Wars-Parodie aus den 80ern, ich glaube schon.
Ja.
Aus irgendeinem Grund, als ich noch überhaupt Alkohol getrunken habe, habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund immer wieder versucht, betrunken den Film zu gucken. Und der Film startet, und das ist einer der besten Gags im Film, mit dieser endlos langen Einstellung von diesem Sternzerstörer, der einmal so von oben durchs Bild fliegt. Und das hört halt nicht auf. Also die ersten fünf, sechs, sieben Minuten des Films, wie dieser Sternzerstörer da durchfliegt, das nicht mehr aufhört. Und ich bin halt jedes Mal in dieser Einstellung eingeschlafen. Und ich hab deswegen diesen Film irgendwie so 8-9 Mal angefangen, aber nie zu Ende geguckt. Aber ich habe den halt auch wirklich schon 1000 Mal in meinem Leben gesehen. Deswegen, ja.
Also Spaceball so ein bisschen deine 3 Fragezeichen.
Durchaus, ja. Ich liebe Spaceballs.
Schön.
Ja, das war's auch schon. Hast geschafft. Warte, ich mach noch mal das Intro. Intro. So. Ich weiß nicht mehr, was ich alles gedrückt habe vorhin. So. Ja, das sehr schön, dich kennenzulernen in der Hinsicht auch. Ich bin gespannt, was wir heute noch so alles zustande bringen. Aber ich lasse Timon jetzt mal ein bisschen reden. Weil wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir zu dritt die Zeit gleich haben.
Ja, genau.
Ich merke schon, ich rede sehr viel. Timon, übernehm mal und erzähl mal irgendwas Schönes.
Ja, also wir wären jetzt eigentlich bei dem Punkt, was wir zuletzt gesehen haben. Ich habe jetzt leider das Problem, dass ich 2 Sachen geguckt habe, die beide so. Ja, cool. Ich weiß nicht, auch nicht. Komm, ich fange jetzt mal an. Also, ich habe eine Serie geguckt, eine Miniserie auf Paramount Plus. Und zwar heißt die 1 Billion Dollar. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich glaube, das.
Oder?
Ich habe Billionen.
Billionen, ja. Gehört habe ich davon.
Ich auch. Aber geguckt habe ich es noch nicht.
Ich hatte nämlich das Buch dazu gelesen und fand das damals sehr gut und habe mich dann gefreut, als ich gehört habe, es gibt eine Serie dazu. Und es geht darum, dass vor 500 Jahren irgendein Italiener Geld angelegt hat und gesagt hat, mein Erbe in 500 Jahren soll dieses Geld bekommen und damit die Menschheit retten. Und über Zins und Zinseszins sind daraus 1 Billion Dollar geworden. Und die erbt ein 23-jähriger, 25-jähriger Fahrradkurier aus Berlin. So, und der ist plötzlich der reichste Mann der Welt.
Ja, das ist eine deutsche Serie, ne? Ich habe gerade. Ja.
Ja, und da fangen halt die Probleme ein bisschen an. Ich war nämlich am Anfang irritiert und habe mir so die ersten Sachen angeguckt und dachte mir, warum sieht das denn so komisch aus? Bis ich gemerkt habe, das ist drüber synchronisiert. Also, der redet Deutsch und ist Deutsch drüber synchronisiert. Warum auch immer, keine Ahnung. Weil der O-Ton, glaube ich, nicht Deutsch ist. Also, es wird auch ganz viel Italienisch geredet, weil diese Familie, die das verwaltet hat, von Anwälten und so halt Italiener sind, damit Englisch geredet und auch Deutsch, was dann so ganz komisch gesynkt ist. Und da bin ich schon mal ganz schwierig mit reingekommen. Und wenn man die Buchvorlage hat, die ich sehr gut fand, ist es dann natürlich immer schwierig, dagegen anzukommen. Und da muss ich sagen, hat sich das nicht so angefühlt wie im Buch leider, weil da hast du so verschiedene Stufen, die sich sehr realistisch anfühlen. Also dieses, ja, er kriegt ganz viel Geld und dann weiß er überhaupt nicht erstmal, was soll er damit machen, macht dann ganz viel Scheiße damit, ne, wirft dann um sich, versucht dann irgendwie was Gutes damit zu machen, das klappt dann irgendwie nicht so richtig und dann lernt er so seinen Weg durch diese Prophezeiung und dann gibt's natürlich auch Konflikte und in der Serie wird ihm so gesagt, so, ja, du kriegst jetzt 1 Billion und er so, okay, alles klar. Und dann freut er sich so einmal und dann geht's direkt weiter. Und dann hast du irgendwie in Folge, was war das, 1 oder 2, direkt so Crime-Action von Leuten, die ihn umbringen wollen, was dann aber irgendwie nicht richtig aufgegriffen wird dann später. Und dann gibt's irgendwie noch so eine Verschwörung und es fühlt sich eher an wie so ein Thriller-Krimi-Dings anstatt so eine Gesellschaftskritik um Geld. Also das war eigentlich so der Sinn des Buches, dass es so darum geht, wenn du so viel Geld hast, kannst du ja alles irgendwie machen, aber schaffst du es denn damit, die Menschheit irgendwie besser zu machen? Und ja, da das wurde hier irgendwie so überhaupt nicht aufgegriffen und deshalb war es so ganz nett zu gucken, aber hat mich inhaltlich dann leider überhaupt nicht überzeugt. Und dann, ich glaube, nach 5 Folgen oder so habe ich dann auch nicht mehr weitergeguckt. 7 gibt's insgesamt. Und ich glaube, dann lese ich lieber nochmal das Buch. Also ich bin nach 5 bin ich rausgekommen.
Wahnsinn. Ja. Aber exakt das Gefühl hatte ich, als ich den Trailer gesehen habe. Weil dieser Trailer von dieser Serie wurde überall ausgespielt. Und dafür hat er nur 420 Bewertungen auf IMDb. Das hat sich bestimmt richtig gelohnt, das Marketinggeld.
Ja, ich glaube auch nicht so ganz.
Mit Oliver Masucci, ne? Deswegen, das hat auch geklingelt bei mir im Kopf.
Ja.
Ja, der spielt da so einen Hedgefonds-Manager, der da irgendwie reingeholt wird und dann mit cleveren Strategien diese nachhaltigen Investments noch krasser machen soll, irgendwie so.
Mhm.
Ja. Ja. Aber, ja, weil das war eher so ein bisschen verschenktes Potenzial bei einer guten Buchvorlage, aber ist auch immer schwierig.
Du hast mir die Serie jetzt nicht gerade schmackhaft gemacht.
Ja, komm. Ach doch, ich find schon wahnsinnig interessant, was da kommt. Ich finde aber die Idee dahinter finde ich spannend. Also gib mal irgendeinem random Typen 1 Milliarde Dollar und guck, was passiert. Aber das hat dann wieder so, ja, so aufs Offensichtliche, so, das ist der einfache Weg, ne? Dann kommen wieder irgendwelche Leute, die das Geld haben wollen und.
Also, das ergibt durchaus Sinn, dass natürlich auch andere Erben, weil nach so vielen Jahren sind halt viele Nachkommen da, dass die versuchen, ihren Anspruch irgendwie geltend zu machen. Aber, ja, es geht dann eigentlich auch viel darum, so, dass du Menschen, die du liebst, irgendwie plötzlich abschreckst, weil dein Verhalten sich ändert oder.
Plötzlicher Reichtum. Ja. Wobei,
ja, genau,
wobei bei der Inflation ist die Billion bald ja auch nichts mehr wert.
Vor allem, das ist auch
Currywurst kaufen von.
Ja. Weil das Buch damals, also es lag ja noch ein bisschen weiter zurück und da waren die Vermögen noch nicht so groß. Und wenn du guckst, dass halt, weiß ich nicht, also, keine Ahnung, Elon Musk oder Jeffrey Bezos jetzt auch nicht mehr so mega weit davon entfernt sind, ist es auch ein bisschen erschreckend.
Eben, absolut. Ich hätte es auch lustig gefunden, wenn es davon eine türkische Version gäbe mit 1 Billion türkische Lira. Und er kriegt das Geld und er kauft sich irgendwie, weiß ich nicht, ja, einen Hotdog.
So, das wäre ein Film, den würde ich mir angucken.
Ja, ich mir auch.
Was mache ich jetzt mit dem ganzen Geld?
Das ist meiner Meinung nach der lustigste Moment in Eurotrap. Habt ihr den mal gesehen?
Das ist nee, so, ja, kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Ja, ich habe den als Schmuddelfilm im Kopf noch.
Ja, ist es auch. Aber es gibt diese eine lustige Szene. Die reisen halt durch Europa und haben kein Geld mehr, sind wirklich total blank und die kratzen irgendwie so das letzte Kleingeld aus der Tasche und werfen es so auf den Tisch. Und die sind gerade irgendwo in Osteuropa. Ich weiß noch nicht mal mehr. Ich glaube, die nennen noch nicht mal das Land. Sieht so aus wie Tschechien oder sowas. Und werfen dann halt so 42 Cent auf den Tisch und fragen so, was sollen wir denn jetzt noch machen? Schnitt, in der nächsten Szene sind die irgendwie im Hilton und dinieren und essen so eine Gans und ja, sowas.
Nice. zum Thema Verhältnisse fand ich aber auch ein bisschen komisch, weil ich erst auf Deutsch geguckt hatte, weil ich dachte, es ist eine deutsche Produktion und dann auf Englisch gestellt habe. Und im Englischen ist eine Billion ja a trillion. Mhm. Und das bringt einen auch die ganze Zeit irgendwie durcheinander. Also da auch bitte nochmal ansetzen.
Ja.
Also es ist eine deutsche Produktion, die im Originalton, die sprechen alle Englisch.
Ich weiß gar nicht, wer das im Original produziert hat. Ich bin mir nicht sicher. Also es spielen Deutsche mit, aber es spielen auch, glaube ich,
was sagt IMDb
denn hier? Aber es müsste wahrscheinlich Deutsch sein.
Italien, Deutschland steht hier. Sprachen Deutsch und Englisch. Drehorte Berlin.
Ja.
Tja, interessant, ja. Auf jeden
Komm,
Fall.
Eine wir Serie, machen weiter.
Auf jeden Fall nicht gucken
aber
muss.
Aber eins möchte ich noch dazu sagen. Ich habe vor kurzem, kein Scherz, das war auch für unseren Kanal, ich musste 50 Shades of Grey 3 gucken, Befreite Lust.
Und da gibt's halt, du musstest.
Ja, ich musste. Aber da gibt's halt auch diesen Plot, dass die Adoptivschwester von dem Milliardär Christian Grey wird entführt. Und der Typ ist Multimilliardär. Also der ist wirklich, der ist stinkreich. Und dann wird die Schwester entführt und der Kidnapper verlangt dann irgendwie so 5 Millionen Dollar. Da war ich auch so, okay.
Reicht.
Ja. Niemals!
Ja, ich finde das auch immer ganz schwierig, wenn so Leute so wirklich richtig reich sind und das in Filmen dann dargestellt wird, weil meistens das Budget dann beim Film nicht da war, um das so krass zu zeigen. Muss ich es auch sagen, also hier, das Haus ist jetzt, das sieht schon sehr schick aus, aber ich hätte auch ein bisschen mehr erwartet, auch beim Ganzen drumherum.
Tja.
Naja,
ja, komm, wir machen also weiter. Die Grundidee kann man besser nutzen, um so einen richtig abgefuckten Scheiß zu machen. Also wenn du daraus irgendwie so völlig verrückten Film hast mit so abgedrehten Ideen. Ich glaube, das kann schon interessant werden, aber das klingt alles sehr danach, als könnte ich dir jetzt, ohne zu wissen, wie die Serie verläuft, ungefähr den Verlauf der Serie runterschreiben.
Ja, das würde ich dir auch so glauben. Ja, ich glaube, wenn du all in gehen würdest und so richtig realistisch, weiß ich nicht, du feierst erst kranke Partys, bist komplett auf Drogen, fährst mit deiner Yacht irgendwie in den Yachthafen rein und bretterst da irgendeinen um, sowas. Und dann bist du geläutert und rettest die Welt oder so.
So ein Exzess wie bei Triangle of Sadness oder sowas.
Ja genau. Also man muss schon ein bisschen mehr bieten dann.
Ja.
Mit viel Breche und so.
Auf jeden Fall.
Ja, Alper, was hast du denn zuletzt gesehen?
Boah, viel. Ich überlege gerade, was ich davon nehmen soll, weil ich will jetzt nicht schon wieder die Poor Things-Diskussion starten. Das hattet ihr letzte Woche.
du kannst aber kurz sagen, wie du den fandest. Fandest du den genauso gut wie wir oder?
Nee.
Nee, okay.
Da
bin ich jetzt fast schon verführt, dann doch noch mal drüber zu reden. Ne?
Also ich liebe Yorgos Lanthimos eigentlich über alles und auch seine vorherigen Filme. Poor Things, ich fühle mich da so ein bisschen vereinsamt, so in einem Meer von überschwänglichen Kritiken hat der mich persönlich gar nicht so begeistert. Aber da müsste ich jetzt wirklich tierisch ins Detail gehen. Und
ja,
dann wieder
kann man dann bei euch auf dem Kanal sehen wahrscheinlich. Ne?
Aber ja, kannst du irgendwie eine Einschätzung von 1 bis 10 geben? Was hast du dem so gegeben?
Das würde ich dann schon eigentlich gerne begründen, aber ich glaube, ich habe dem auf Letterboxd eine 5 oder 6 gegeben von 10.
Oh, okay.
Ja,
da muss ich nochmal in die Kritik gucken.
Ja, also die Kritik auf unserem Kanal hat auch jemand anderes gemacht, aber ich werde auf jeden Fall demnächst mal im Podcast drüber sprechen. Ich hatte durchaus mein Struggle mit dem Film, sagen wir es mal so.
Abgefahren. War das denn dein Humor? Oder
ja,
du gar
eigentlich
nicht lachen?
Schon. Doch. Ich konnte sogar sehr viel lachen. Also auch inszenatorisch fand ich, dass der Film über allen Dingen steht.
Sehr guter Humor, guter Film, 5 von 10.
Ja, auf jeden Fall nicht empfehlen.
Ja, aber dann müssen wir halt wirklich an die Materie gehen, was so insbesondere diesen feministischen, emanzipatorischen Aspekt des Films angeht, mit dem ich halt meine Probleme hatte. Allerdings halt auch natürlich als Mann da in einer besonderen Situation bin und selber auch, ich habe mir einfach noch kein so finales Urteil zum Film gebildet und will den auf jeden Fall noch ein zweites Mal sehen und höre mir gerade auch aktuell ganz verschiedene Stimmen dazu an und ja, versuche mir da einfach eine gebildete Meinung zu bilden, das ist noch ein bisschen früh.
Klingt aber sehr vernünftig.
Ja, danke schön. Ich habe mir eine sehr, sehr klare Meinung zu einem anderen Film gebildet, der auch, ich glaube, jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, diese Woche startet.
Ja.
Wollt ihr es hören?
Gerne.
Ja, gerne.
Night Swim. Sagt euch dieser Filmtitel etwas?
Ich kenne nur dieses Plakat, was einen sehr neugierig macht. Aber ich weiß gar nicht, worum es geht in dem Film. Das kannst du sehr gerne anschneiden.
Boah, das Plakat, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das Plakat gesehen habe. Night Swim ist ein Horrorfilm, der diese Woche startet. Und der ist von dem Produktionsstudio Blumhouse oder Blumhouse. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Blumhouse ist bekannt für, die sind sehr Hit or Miss. Also die haben fantastische Horrorfilme gemacht, wie Get Out ist zum Beispiel von denen oder ich weiß es nicht, wir haben wirklich viele bekannte Horrorfilme gemacht, allerdings auch viele, die höchstens mittelmäßig sind und sehr viele Horrorklischees aneinander reihen. Und Nightswim ist jetzt das neueste Projekt und Nightswim ist vielleicht einer der schlechtesten Horrorfilme, die ich von denen gesehen habe.
Oh, okay.
Ich ziehe euch direkt mal die Schuhe aus. Es geht, fängt nämlich bei der Grundidee an. Es geht um einen bösen, dämonischen Swimmingpool. Das ist kein Scherz. Und das ist wirklich, ich stehe hier und sage, das hätte so als Horrorsatire, so als irgendwie als, weißt du, als Parodie auf das gesamte Genre hätte das wunderbar funktionieren können. Stattdessen erzählt dieser Film wirklich bierernst die Geschichte von einer Familie, die in ein Haus zieht, nur ist halt nicht das Haus besessen, also es ist kein Haunted House, sondern halt nur der Swimmingpool. Und es geht um einen, also um mal genau zu sein, Wyatt Russell, das ist der Sohn von Kurt Russell, der übrigens auch mal hier in Deutschland professionell Eishockey gespielt hat. Der ist, der spielt einen Familienvater, der Baseballstar war, aber an Multipler Sklerose erkrankt und deswegen den Job an den Nagel hängen muss und dann den Neustart mit seiner Familie sucht und dann halt, ne, mit ganz viel Pech an dieses Haus gerät. Ja, in dessen Swimmingpool in der Vergangenheit bereits mehrere Menschen zu Tode gekommen sind. Es gibt dann diese Anfangsszene, dass dieser Pool ein ganz besonderer Pool ist, weil er an das Grundwasser angeschlossen ist. Und deswegen sind diese Pools so super krass.
Oh Gott.
Ja, und dann beginnen vor allem die Kinder von diesem Baseballstar ja, immer wieder so dämonische Wesen zu sehen. Es wird immer wieder angedroht, dass die irgendwie unter Wasser gezogen werden und ertränkt werden. Und deswegen haben alle Angst oder entwickeln eine Angst vor diesem Pool. Die Katze verschwindet. Und im Endeffekt ist das so ein Horrorklischee neben dem anderen. Es ist wirklich ein einziges repetitives Feuerwerk, was so Horrorklischees angeht. Vor allem, es gibt diesen einen Scare, den die wirklich fünfmal oder so in diesem Film einsetzen, wie eine Figur unter Wasser in diesem Pool taucht, nach oben guckt. Und dann ist da so eine andere verschwommene Figur am Beckenrand. Aber wenn sie dann auftaucht, dann ist die Figur weg. Und dieser Scare kommt wirklich so 5-6 Mal vor.
Klassiker.
Ja.
Ja, den kann man schon mal öfter rausholen in einem Film.
Auf jeden Fall.
Klingt schon gruselig.
Also, ich könnte euch jetzt auch erklären, warum der Pool böse ist, aber dann müsste man natürlich eine riesige Spoilerwarnung aussprechen.
Oh nein. Das gibt, also, das wäre ja ganz schlimm, weil ich will ja den Film unbedingt auch noch sehen.
Ja. Oh, aber finde ich geil, dass sie wahrscheinlich das gepitcht haben und gesagt haben, nee, wir haben einen ganz neuen Kniff für einen Horrorfilm.
Ja.
Nicht das Haus, sondern der Pool.
Genau,
das
ist der Pool.
So, ja, okay, geil.
Angeblich
geil.
Basiert das sogar auf einem Kurzfilm, aber den habe ich nicht gesehen. Ja. Das
Problem ist, glaube ich, True Story, oder?
Ist auf jeden Fall. Das Problem ist halt wirklich, dass der so bierernst inszeniert ist, der Film. Wenn er das irgendwie mit einem Augenzwinkern erzählen würde, dann wäre das vielleicht noch ganz nett. Und ich muss auch sagen, ne, um dem Film hier auch mal was Gutes zu tun, es gibt Momente, was die Familiengeschichte angeht, was so die sportliche Karriere des Vaters angeht, die sind stellenweise berührend und spannend. Also es war auch irgendwie keine Vollkatastrophe, aber gerade, ihr kennt das sicherlich, gerade weil dieser Film so mittelmäßig ist, hat der mich so genervt.
Ja, das ist das Schlimmste. Wenn ein Film mittelmäßig, das sage ich auch immer, wenn ein Film mittelmäßig ist, dann hat er verloren. Ja. Dann hast du nicht Spaß, weil er so scheiße ist, dann hast du aber auch keinen Spaß, weil er so gut ist. Das ist einfach nur scheiße, ne?
Genau, und der Unterhaltungswert des Films ist meiner Meinung nach so wahnsinnig gering. Und wenn das der erste Horrorfilm ist, den man je gesehen hat in seinem Leben, dann kennt man die Klischees ja auch nicht. Aber wenn man auch nur so ein paar Horrorfilme gesehen hat, dann sollte man den Film ganz schnell entlarven können. Und deswegen war Nightswim für mich wirklich ein Film zum Vergessen.
Kannst du danach denn überhaupt noch in den Swimmingpool oder bist du jetzt traumatisiert seitdem?
Nee, kein Stück. Dafür war der Film einfach nicht gruselig genug. Ich werde wahrscheinlich noch eine Kritik dazu veröffentlichen auf unserem Kanal und da, also ich habe mir überlegt, das muss ich auf jeden Fall noch als Gag bringen. Ich finde, ein besserer Titel für den Film wäre gewesen The Ghoul in the Pool.
Der Ghoul in
the
Pool.
Ist stärker,
ja, aber da muss er auch lustig sein.
Ja.
Also wenn du bei so einem Titel, da muss er auch abliefern. Ne?
Ja, aber das wäre ein besserer Film gewesen, ich sag's dir.
Ja, das gibt's nicht. Ich musste auch, das Erste, woran ich gedacht habe, als du das erzählt hast, ich glaube, es war Final Destination 5,
mhm.
mit diesem Pool-Tod, wo er dann angesogen wird, durch den Arsch quasi dann seine Gedärme rausgesogen wurden.
Ja.
Das wär auf jeden Fall der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, wenn da so eine Todesszene gewesen wäre, hätte ich mir den Film reingezogen.
Dann hätte ich den Film auch
schon wieder lustig.
Genau, dann hätte ich den auch empfohlen. Ja. So kann ich's leider nicht. Ja.
Ja, aber ich glaube, Blumhaus ist da ja auch eigentlich mehr drauf versessen, die junge Generation anzusprechen, die wirklich noch nichts gesehen haben.
Ne? Und also genau und genau das ist wirklich die Zielgruppe dieses Films. Und ich glaube, da kann man auch schon mal einen schönen Abend mit haben in irgendeiner Form. Aber also
kann man auch lassen.
Man kann es auch lassen. Bessere Filme gucken.
Und sich
gucken.
Direkt was Gutes angucken.
Ja.
Also so, das
absolut.
Ich hatte ja Megan tatsächlich, ist ja auch von Blumhaus und wie es aussieht, auf hier steht halt from James Wan, Producer of The Nun and Blumhaus Producer of Megan.
Okay. Komisch, ne? Komisch geworden.
Also weird, egal. Aber ich habe Megan gelesen und dann, den habe ich ja damals so ein bisschen in Schutz genommen, weil für mich war Megan so ein für mich persönlich jetzt keine Erfüllung, aber ich kann mir vorstellen, dass der so ein schöner Einsteiger-Horrorfilm ist für, ich sag mal, jugendliche Kids, weil er halt nicht super überbrutal ist, aber schon so mit diesen Horrorthemen spielt. Aber das würdest du hier jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht sagen, ne? Das ist wahrscheinlich einfach nur Blödsinn gewesen, oder?
Also wenn ich, ja, definitiv. Also auch die Auflösung ist meiner Meinung nach völlig für die Katz. Ich hab, wenn ich den irgendwie um Mitternacht auf einem Horrorfilmfestival oder so gesehen hätte, so zum Abschluss irgendwie, hätte ich noch gesagt, ja, war nett. Aber ich finde auch, das ist wirklich ein vernichtendes Urteil gegenüber einem Film, finde ich wirklich. Dass er dich komplett kalt gelassen hat.
Eine 4 bis 5 ist, glaube ich, das Schlimmste, was du einem Film geben kannst.
Ja, sehe ich auch so.
Und der ist bei 4,8 bei IMDb. Also ist es, ja, ansonsten sollen die Leute einfach deine, ich sag mal, Spaceballs-Mechanics nehmen, ne? Einfach so viel trinken, dass du nach den ersten 5 Minuten einschläfst. Dann könnte das ein wunderbares Filmerlebnis sein.
Ja, das stimmt.
Night Swim. Ja, das gibt's nicht, ey. Ja, da muss ich ja jetzt hier abliefern, ne? Wenn ihr zwei so Sachen habt, die so mehr sind, muss ich ja jetzt hier richtig abliefern, oder?
Ja, bitte, bitte.
Ja, gut, mach ich das einfach mal, weil ich habe einen Film gesehen, den habe ich sehr lange von mir hergeschoben. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich einfach so, es ist noch nicht der richtige Moment. Ich brauche das richtige Gefühl für den Film, weil ich weiß, der wird mir gefallen.
Kenn ich.
Und das ist passiert und es war der Moment da und wir haben ihn geguckt und ich liebe diesen Film. Ich liebe ihn. Es ist The Lighthouse. Ich denke, Alper hat den schon gesehen.
Ja.
Timon, du glaube ich nicht, ne?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee, er ist auf meiner Watchlist, leider.
Oh, ey, also es gibt nicht viele Filme, die bei mir straight up auf einer 10 sind, ne? Aber das war wirklich Liebe auf den ersten Blick bei mir.
Ja.
Also da gibt's quasi Robert Pattinson und Willem Dafoe sind quasi so, ja, die Hauptdarsteller in so einem kleinen, ja, kann man's ein Kammerspiel nennen? Ich würde es einfach mal ein Kammerspiel nennen, weil die sind auf einer Insel, wo ein Leuchtturm draufsteht, so ein bisschen gefangen und müssen da im Prinzip sich drum kümmern, dass der Leuchtturm aktiv bleibt, dass die Seefahrer nicht gegen die Insel fahren oder die Klippen oder was auch immer. Und die werden so leicht wahnsinnig. Also da herrscht auch die ganze Zeit so ein gewisses Mysterium in der Luft und Robert Pattinson spielt halt jemand, der zum ersten Mal auf dieser Insel ist und Willem Dafoe ist so ein Wiederkehrer, der immer wieder kommt und der auch schon so ein bisschen, der spielt so ein bisschen irre schon, was ich sehr, sehr mag und auch gerade Willem Dafoe, wie er spricht im Originalton, ist einfach der Wahnsinn.
Das und
ist so
furzt.
Und furzt ohne Ende. Aber der Film hat exakt den Nerv getroffen, den ich mag. Schon so ein bisschen Mystery, abgefuckte Geschichten. Du weißt nicht so ganz, wo geht der Film hin. Optisch, also visuell einfach nur grandios. So Film noir, komplett schwarz-weiß, aber auf einem Level, wo sich viele, viele einen Film einen Teil abschneiden können. Und das war für mich einfach so eine absolute blinde Empfehlung. Und liebe ich sehr.
Der wurde ja auch mit uralten Linsen gedreht und das, ich finde, das sieht man auch. Der hat so eine ganz, ganz geil. Eigenwillige Optik und auch welches Mysterium die aufbauen mit dem, was da wirklich oben in dem Leuchtturm abgeht, ist halt auch einfach erzählerisch so spannend und ich mag den auch sehr, aber ich mag auch allgemein Robert Eggers sehr.
Ich bin bei Robert Eggers überhaupt noch nicht drin gewesen. Also der hat ja auch The Witch gemacht und wird jetzt demnächst Nosferatu.
Ja.
Oder hat er neu verfilmt, der kommt ja demnächst.
Ja.
Und
The Northman.
Ach, The Northman hat er auch gemacht, stimmt. Genau, den hatte ich auch noch nicht. Also ich habe wirklich, das ist der erste Film von ihm, den ich sehe. Und es war so direkt schockverliebt. Also ich hoffe, dass mich die anderen Filme nicht enttäuschen, aber ich bin von diesem Folk-Horror, ne, à la Midsommar, bin ich auch ein großer Fan und rede ich auch sehr oft drüber. Und das hat's mir echt gegeben. Also das war wirklich, ich habe nichts zu bemäkeln an dem Film. Das war, also dass der nicht mehr gewonnen hat an Preisen, ist eigentlich eine Schande.
Ja, ich habe gerade gesehen, eine Oscar-Nominierung nur, ne?
Ja,
stimme ich zu. Ich muss aber auch sagen, dass The Lighthouse, finde ich, der sperrigste Film von ihm ist.
Okay.
Ich finde die anderen gar nicht so sperrig. Also gerade The Northman und The Witch sind. Also ich würde dir echt empfehlen, schau The Witch mal danach. Gerade wenn du sagst, du bist Folk-Horror-Fan, dann ist das jetzt eigentlich die.
Ja, Mann.
Ja, der nächste, der logischerweise nächste Film, den du jetzt gucken solltest. Also The Witch liebe ich sogar fast noch mehr als The Lighthouse.
Krass, okay. Ja.
Absolut.
Ja, mit Anya Taylor-Joy, die mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Also die, allein die Darsteller, ne? Ich meine, ich hatte The Lighthouse, wollte ich eigentlich damals gucken vor The Batman. Wegen Robert Pattinson, weil ich ja Robert Pattinson bis dahin nur als, ich sag mal, Twilight-Fuzzi kannte, ne?
Ja.
Ja, genau, als Vampir. Und ja, der Film, der zeigt einfach, also ich hatte auch einen Kollegen, der den auch nur von Twilight kannte, und der saß da am Ende und sagte, Robert Pattinson kann Schauspielern.
Aber hallo, guck, da habt ihr
und
mal.
Ich so, ja, oder?
Habt ihr mal Good Time gesehen?
Nee, leider nicht.
Boah, schaut euch mal Good Time an. Also da spielt er die Hauptrolle und das halt auch auf so eine extrem. Also seitdem er Twilight gemacht hat, sucht er sich ja wirklich fantastische Rollen aus, wie ich finde. Ich mochte den auch in The King zum Beispiel sehr. Aber guckt euch mal Good Time an. Das ist echt ein Film, der meiner Meinung nach völlig zu Unrecht untergeht. Das ist ein Film von den Safdie-Brüdern. Die kennt man ja auch eventuell, wenn man Filme mag. Wir haben Uncut Gems zum Beispiel gemacht mit Adam Sandler. Den ich auch über alles liebe. Ja, da
ist Timon ein Riesenfan von.
Ich bin auch ein Riesenfan davon.
Aha, guck mal. Ja, Marcel, jetzt aber.
Aber auch, also Good Time ist auch wirklich großartig. Und Robert Pattinson ist toll darin. Da spielen die so zwei Brüder, die also er und sein Bruder spielen. Wie war das denn nochmal? Die machen irgendeinen Raub und müssen dann vor der Polizei fliehen. Und es passieren wilde Sachen. Das Ganze spielt sich innerhalb von einer Nacht ab und ist ein wirklich wendungsreicher, sehr überraschender und teilweise auch extrem witziger Film. Good Time.
Habe ich mir direkt mal auf die Watchlist gepackt, auf
unbedingt,
jeden Fall.
Ja.
Aber freut mich, dass du mal wieder einen 10 von 10 Film tatsächlich hattest.
Das ist sehr selten, ne? Haben wir allgemein sehr selten. Also wir, ich weiß nicht, Timon, willst du kurz erklären, wie wir unsere Ratings hier machen, damit Alpha so ein bisschen Bescheid weiß? Ist so.
Ja, wir nutzen IMDb als unsere Standardplattform und da ist halt 1 bis 10 das klassische Rating. Und da hangeln wir uns immer so ein bisschen dran. Und also 10 ist wirklich, haben wir mal definiert, so das Nonplusultra, wir haben diesen Film geliebt und auch persönliche Präferenz einfach, ne? Ja. Also die 10 ist absolut subjektiv und ja, schön, dass du mal wieder einen hattest.
Ja.
Deswegen, also meistens landen die Filme dann doch eher bei einer 9, weil uns da irgendwie persönlich was gefehlt hat, ne? Also, dass man sich so ein bisschen diese Liebe in den Film, die ich jetzt hier habe, dass ich sage, okay, ich würde mir den Film auch noch mal angucken, wenn irgendjemand sagt, boah, schade, dass ich ihn nicht mitgeguckt habe. Ja, ich gucke ihn noch mal mit dir, sofort. Das ist für mich dann eine 10. Und das ist selten. Und deswegen ist das für mich ein ganz besonderer Film, den ich sehr, sehr empfehlen kann für alle Leute, die halt sich ein bisschen mehr mit Film beschäftigen wollen, die halt auch so abgefuckte Stories mögen. Das ist verdammt großartig gewesen.
Ja, stimme ich zu. Ich mag
sehr gut.
The Lighthouse auch sehr.
Da hast du uns doch noch mal gut gerettet hier, dass wir
ja, kein
doch noch mal was Gutes haben.
Ich bin da für euch. Nächstes Mal bringe ich dann richtige Scheiße mit einfach.
Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter zu unserer allseits beliebten Kategorie, denn es gibt immer eine Community-Frage auf Instagram über 42 Podcasts. Gibt es unter jedem Post eine Community-Frage, den 42er der Woche. Und,
warte.
Der 42er der Woche.
Super, vielen Dank.
Woche.
Und letzte Woche war die Frage für heute, von welchem Film wünscht ihr euch ein Remake? Welcher Regisseur oder Regisseurin sollte dieses Werk produzieren?
Jawohl, und da habt ihr natürlich wieder viel eingereicht, aber bevor wir dazu kommen, fragen wir doch mal unseren Gast.
Ja.
Hast du denn eine Präferenz? Also welcher Film, den du gesehen hast, sagst du, boah, entweder war mir der zu gut, den in Scheiße zu sehen, das wär eine Pracht, oder ich würde den gerne auch noch mal in richtig gut sehen von meinem Lieblingsregisseur oder Regisseurin. Was hast du da
ja,
so
also
an Ideen?
Die Harry Potter Filme brauchen auf jeden Fall mal eine Serie, aber noch mal genau dieselbe Story bitte.
Ja, unbedingt, oder? Ja.
Wann kommt das? Ich glaube, das kommt nächstes Jahr schon oder dieses
ist nicht dieses Jahr schon so.
Dieses Jahr
ist genau inhaltlich genau das gleiche.
Ja.
Ja. Ich glaube schon.
Nur anders besetzt.
Ja. Oh, das ist aber.
Ja. Der J.K. Rowling, die Ferienhäuser bezahlen sich nicht von alleine. Ne?
Also mir fallen so spontan zwei Sachen ein. Das eine wäre so die ultimative Filmsnob-Antwort, finde ich. Das andere wäre so, dass da stimmen mir, glaube ich, die meisten zu. Welche wollt ihr
dann
hören?
Dann snob mal rum.
Beide gerne.
Ja, okay. Das eine wäre, okay, dann fange ich mal erst mit dem Snobbigen an. Ein Film, den garantiert bei dem ich sehr überrascht wäre, wenn ihr den gesehen hättet, der ist, ich habe den damals in meinem Filmstudium in irgendeiner Form mal kennengelernt. Das ist ein Film aus den frühen 30ern, der heißt Freaks. Der ist,
ja, kenne ich.
Kennst du? Ach krass, super. Der ist nämlich so 60 Minuten lang oder so. Und ich muss auch gestehen, ich finde die ersten 45 Minuten davon wahnsinnig langweilig. Und dann explodiert der in so einem Horror, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Das ist so ein Fiebertraum. Also es ist völlig wild, wie der Film sich dann so auf einen Schlag entlädt. Und diese Endszene, die auch irgendwie 10 Minuten oder so geht, die ist fantastisch. Ich habe aber immer so ein bisschen größeres Potenzial in dem Film gesehen. Es geht um so eine klassische und vermutlich nicht ganz politisch korrekte Freakshow mit Menschen, die Deformationen haben, Geburtsfehler und was weiß ich nicht alles. Und die treten halt in der Freakshow auf. Und soweit ich weiß, war das so, dass der Regisseur selber mit so einer Freakshow herumgereist ist und immer Awareness dafür schaffen wollte, auch mit dem Film irgendwie den Menschen näher zu bringen, dass halt auch diese Menschen wirklich Menschen sind mit Gefühlen und Gedanken und so weiter und so fort. Hat das aber aus irgendeinem Grund dann entschieden, dass daraus ein Horrorfilm gemacht werden muss und inszeniert die dann halt auch als Horror gestalten. So, weißt du?
Das habe ich auch nicht verstanden. Also ich hab auch nur Ausschnitte leider bisher von dem Film gesehen.
Ja.
Aber diese Horrorszene habe ich tatsächlich mit dem Auto, wo es dann so regnet und
genau,
so.
Das hatte
ich schon gesehen. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, 30er Jahre, ist es jetzt Absicht, die dann so darzustellen oder nicht?
Ja.
Fand ich dann auch ein bisschen schwierig. Ja,
auf jeden Fall.
Aber ich verstehe, was du meinst.
Auf jeden Fall. Aber so, ich kann mich aber auch noch erinnern, wie gut der also gerade gegen Ende so seine Spannung dann aufbaut. Und gerade weil er dann die ersten 45 Minuten halt so, das ist wirklich dann so eine ganz, ganz klassische Liebesgeschichte. So, sie liebt erst ihn, dann den aus dem anderen Wagen und so weiter und so fort. Das ist auch wahnsinnig uninteressant leider. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, da steckt irgendwie ein guter Film drin. Aber ich weiß gar nicht, ob man das in der heutigen Zeit überhaupt noch so bringen kann. Aber also, wer es wirklich mal was Wildes sehen will, Freaks von 32 oder 33 oder so. Das ist so das Erste, was mir irgendwie eingefallen ist. Das andere wäre
Warte kurz, was würdest du sagen, wer wäre so geschaffen dafür, diesen Film dann zu drehen?
Ja, wo wir bei The Lighthouse waren, vielleicht Robert Eggers. Also wenn es jemand kann, dann er. Also der ist wirklich.
Ja, habe ich auch direkt gedacht. Ja, das wäre schon geil.
Prädestiniert für einen Stoff dieser Art. Ich meine, es gab ja auch die American Horror Story Staffel, ne, die sich sicherlich auch in irgendeiner Form davon hat inspirieren lassen. Ja. Die habe ich aber. Habe ich die gesehen? Ich weiß, ich glaube, ich habe die gar nicht gesehen.
Ich fand die cool, aber die verläuft sich so. Also das ist halt so die Serienproblem, ne? Deswegen gucke ich nicht mehr so viele Serien, dass sich das so im Sande verläuft. So die ersten paar Folgen sind richtig stark, aber irgendwann verliert sich das dann so und dann denkst du auch so, ja, okay, war ganz cool eigentlich, aber mehr auch nicht, ne?
Ja, aber auf jeden Fall natürlich ein sensibles Thema, das ist mir bewusst. Da muss man mit viel Fingerspitzengefühl rangehen. Genauso wie bei dem zweiten, was mir einfiel, Stephen King's The Dark Tower. Da gab es ja diesen Film, wann war das? 2019 oder so? Oder 20? Oder wann war
18
das?
18 oder so, ne?
18?
War das nicht so ein bisschen früher noch?
Ja, irgendwie so. 17 sogar. Ach krass, so lange her. Und also ich muss dazu sagen, ich habe die Dark Tower-Reihe von Stephen King nie gelesen. Aber Jonas, also mein Kollege, erzählt mir immer, wie großartig die ist. Und ich werde das irgendwann auch nachholen. Aber soweit ich weiß, wurde das nie in irgendeiner Form auch nur ansatzweise zufriedenstellend verfilmt. Und soweit ich weiß, arbeitet sogar Mike Flanagan angeblich daran. Mike Flanagan ist ja der Horrorchef, der ganz lange bei Netflix war und Spuk im Hill House und sowas gemacht hat. Oder den tollen Film Hush. Oder auch zuletzt, wie hieß sie? Hier, House Usher. Der Untergang, The Fall of the House of Usher. Angeblich macht er das, aber ich weiß es nicht. Also ich würde auf jeden Fall gerne mal The Dark Tower in gut sehen.
Verständlich. Ich hab deswegen nie gesehen den Film, weil alle gesagt haben, das ist totale Katastrophe. Hast du den gesehen, Timon?
Nee, auch nicht.
Ja.
Wir können aber mal ein bisschen darauf eingehen, was die Leute hier geschrieben haben. Die,
richtig.
Haben uns nämlich auch wunderbare Antworten gegeben. Zum Beispiel, oh Gott, jetzt habe ich die ganze Fight hat geschrieben. Sherlock Holmes von Christopher Nolan, neu aufgelegt, könnte meiner Meinung nach wirklich spannender und atmosphärischer Detektivfilm werden. Glaube ich auch.
Ja, warum nicht? Würde ich gucken.
Aber denkt ihr, Nolan wäre der Richtige für einen guten Detektivfilm?
Er will ja, soweit ich weiß, doch sein Traum, einen Bond-Film mal zu drehen.
Oh ja, das würde ich gerne sehen.
Ja, ich auch.
Ja. Aber ich glaube, also ich fand die alten Sherlock Holmes-Filme, also die mit Robert Downey Jr., fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das auch ziemlich gut hinbekommen würde.
Die sind immer nicht so zeitlos, finde ich. Also die waren damals geil, als ich sie im Kino gesehen habe. Aber mittlerweile denke ich mir so, boah, jetzt sind wir generell überholt von vielen Seiten.
Ja, also ich glaube, die Serie war auch deutlich besser einfach.
Ja.
Deshalb.
Mit Benedict Cumberbatch übrigens.
Genau. Natürlich. Also wenn ein Biopic, dann nur mit ihm.
Ja, Biopics mit Benedict Cumberbatch sind Pflicht hier bei uns. Mich hat Sherlock Holmes nie so richtig abgeholt, ne?
Der, also,
gar nicht, was?
Die Serie?
Nee. Also beides. Also ich fand das gut, was ich da gesehen habe. Ich fand es jetzt nicht schlecht, aber es war nie so. Ich weiß zum Beispiel schon gar nicht mehr, was die Story war von der Serie. So.
Was? Ja, also das ist ja wirklich blasphemisch.
Jede Folge war ja auch quasi eine neue Story.
Genau, genau. Ja. Und also, ne, dass du da mit Watson und Sherlock Holmes, ist klar, aber.
Ja, die Moriarty-Story, die hat sich schon durchgezogen.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Es hat schon einen roten Faden. Ich habe aber auch, ich muss dazu sagen, ich habe auf jeden Fall die erste Staffel gesehen und danach habe ich auch, ich habe nicht alles gesehen, in anderen Worten davon.
Ich habe die tatsächlich mit 10 bewertet.
Krass, okay. Ja.
Also es gibt, boah, wie viele Staffeln gibt es denn?
Drei, vier.
Also ich muss sagen, die vierte, ja, die habe ich dann so ein bisschen nachgeguckt, aber die ersten drei, also das war wirklich 10 von 10, fand ich.
War das nicht auch so, dass irgendwie super viel Zeit zwischen den Staffeln vergangen ist immer?
Ja, da, ich kann jetzt nicht spoilern, also da...
Nee, ich meine jetzt so von wie sie rausgekommen sind, weil ich erinnere mich dran, ich habe die erste Staffel geguckt, dann kam nix, musste ich ewig warten, dann kam die zweite Staffel und ich dachte, boah, ich weiß schon immer, was in der ersten Staffel passiert ist, habe ich mir die erste Staffel nochmal angeguckt und so hat sich das mit der dritten Staffel dann auch nochmal begeben und musste ich nochmal alles gucken, um zu wissen, wie es in Staffel 3 war. Deswegen habe ich so mein Problem damit, ich weiß nicht, warum das sich nicht bei mir einbrennt irgendwie, aber irgendwie ist das nicht hängen geblieben, leider.
Also 2010 bis 2017 wird das veröffentlicht, aber ich fand geil, da gab es so viele kleine Sachen auch einfach. Zum Beispiel hat Sherlock Holmes ja einen Bruder und im Original in den Büchern ist er zum Beispiel sehr dick und deshalb macht er hier in der Serie, da ist er nicht dick, macht er mal Sport, um das so ein bisschen aufzugreifen wieder aus den Büchern. Ja, Nils hat geschrieben, Avatar, Herr der Elemente von irgendwem, der ist nicht komplett verkackt, aber mal erst auf die neue Serie hoffen. Ich glaube auch, also da wurde auch oft geschimpft, aber die sind ja dran gerade.
Ja, kommt ja bald auch, dauert jetzt nicht mehr so lang.
Boah, seid ihr da guter Dinge?
Dadurch, dass One Piece so gut ankam, vielleicht ja.
Gerade deswegen, also ich war bei One Piece halt auch immer skeptisch bis zuletzt, war dann doch begeistert, aber ich halte diese skeptische Grundhaltung, weil ich, das kann auch nur ein Zufall gewesen sein, dass das so gut war, ne?
Kann natürlich sein. Das machen ja nicht dieselben Menschen. Von daher.
Ja, aber ich hab tatsächlich auch, ich habe drei Sachen aufgeschrieben zu dem 42er. Ich habe jetzt auch die Legende von Aang, weil, ne, ist ja derselbe Film Katastrophe gewesen, aber den von Ari Aster. Stellt euch das mal vor, wie geil das wäre. Also die haben die Kräfte, aber es passieren so übel abgefuckte Sachen die ganze Zeit.
Ja, so ein richtiger Avatar-Albtraum.
Ja, Mann.
Spannend.
Da bin ich ja voll Fan von.
Das wäre aber geil.
Ja, oder ich habe auch noch aufgeschrieben Camp Rock von David Cronenberg. Dass sie sich dann im Camp treffen und auf einmal fangen die an zu mutieren. Das finde ich klasse.
Aber sie spielen trotzdem weiter Musik, ne?
Ja, natürlich. Der Final Jam wird durchgezogen.
Schön.
Im Prinzip jeder Film von Cronenberg. Und dann läuft das.
Ist auch immer ein Final Jam am Ende.
Ja.
Eigentlich fehlt mir das so ein bisschen. Das ist am Ende nochmal so alle zusammen.
Ja.
Dann wird nochmal abgedanced.
La La Land von David Cronenberg.
Ja, genau. Ja. Schön.
Ach ja. Hast du auch noch über Timon? Also von
persönlich?
Wegen, ja, ganz persönlich.
Also ich fand die Story so scheiße, aber ich hätte gern nochmal einen guten Biopic-Film über die Beatles. Nicht Yesterday, bitte. Bitte irgendwas anderes.
Das ist doch auch kein Biopic. Nur mit Yesterday, ne? Aber jetzt haben wir, pass auf, jetzt können wir diesen Streit vielleicht mal beilegen. Wie fandest du den, Alper?
Yesterday? Ich hab wirklich eine lustige Story zu dem Film. Ich hab den nie richtig gesehen. Wir hatten,
außer betrunken im Kino.
Pass auf, so ähnlich. Wir hatten einen Dreh im Kino und wir haben also wirklich in einem Kinosaal und da haben wir halt so 3-4 Stunden lang gedreht und wir haben darum gebeten, dass das was läuft auf der Leinwand, ne, weil das wichtig war fürs Bild. Gott. Und die haben halt Yesterday laufen lassen mit so ganz leisem Ton. Und ich habe den deswegen, ich habe den quasi in Dauerschleife irgendwie zweimal miteinander gesehen, aber also immer nur so ausschnittsweise.
Das ist dann noch schlimmer.
Ja, ja, nee, also de facto, ich kann nicht sagen, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich, ich mag die Grundidee, allerdings hat mich nie irgendwie dazu gebracht, auch den Film zu gucken.
Ja, du musst halt aufpassen, wenn du den Film erwähnst, dann verfällt Timon immer in so eine Hasstirade und redet dann 2 Stunden.
Es gibt so viele gute Biopics zu Musikern und dann das Einzige, was die Beatles haben, ist das.
Das ist auch kein Biopic, Junge.
Nein, aber es ist der Beatles-Film irgendwie.
Auch nicht. Da heißt nur Yesterday. Und Yesterday könnte auch gestern heißen. Das ist einfach Englisch für gestern.
So, ich habe noch einen und zwar auch, bitte, also ich habe den neuen nicht gesehen, aber den alten Suicide Squad fand ich auch ziemlich grottig. Und ich glaube, der hätte cooler sein können in der Konstellation auch.
Ja.
Aber hätte man auch besser machen müssen.
Guck den neuen, guck den zweiten, also The Suicide Squad. Den mag ich sehr. Ja,
vielleicht sollte ich das mal besser machen.
Unbedingt. Ach, den hast du auch noch nicht gesehen. Ja, dann hol den auf jeden Fall nach. Der ist deutlich besser. Aber ich habe auch letztens gelesen, dass der Regisseur von dem alten Suicide Squad gesagt hat, das Studio hat's verkackt. Es gibt, ich release the XY-Cut wieder. Ne? Jetzt fangen die wieder an mit irgendwelchen
Dieser AR-Cut, ne?
Ja, genau. Und warum muss es jetzt immer irgendwie so einen Cut geben, der dann am Ende zeigt, oh, der Film war doch scheiße. Also Justice League brauche ich mir, glaube ich, trotzdem nicht angucken, oder? Also,
ja, sehe ich auch so.
Das ist also so ein Blödsinn auch.
Mich regt's halt auch schon bei Rebel Moon auf mit Zack Snyder. Da haben sie ja jetzt auch den Director's Cut gemacht. Und ich meine, ich habe das bei seinem Justice League hat's ja Sinn ergeben. Da gab es einen Todesfall in seiner direkten Familie, weswegen er das Projekt verlassen musste. Dann hat ja Joss Whedon übernommen. Und deswegen hat's damals total Sinn ergeben, dass jetzt Zack Snyders Version rauskommt. Und die haben halt irgendwie, weil das halt damals so gut geklappt hat, dann mit Zack Snyders Justice League, 4 Stunden lang und in Schwarz-Weiß und was weiß ich, haben die das jetzt irgendwie als Marketing-Strategie genommen und machen das jetzt zum Beispiel auch bei Rebel Moon. Nur steckt halt, egal wie lange du Rebel Moon machst, steckt halt da nirgendwo ein guter, auch nur ansatzweise mittelmäßiger Film drin. Und ich wüsste, als Netflix dann auf Instagram auch dieses Bild gepostet hat mit jetzt der Snyder-Cut, habt ihr jetzt wirklich diese wirklich krasse Tragödie aus seinem Leben genommen? Macht daraus jetzt so eine Marketingstrategie? Wirklich schwierig, ja.
Ja, Zack Snyder kannst mich jagen mit, ne? Das ist wirklich mein ewiger Endgegner. Also das war mein erster Vendetta und bleibt mein letzter wahrscheinlich. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich liebe ja sein Dawn of the Dead Remake, aber wisst ihr, wer da das Drehbuch geschrieben hat? James Gunn. Nee. Und das erklärt halt wieder, das erklärt halt wieder so viel.
Ja, okay. Ja, Dawn of the Dead war okay. Also ich schäme mich so ein bisschen, dass ich den Film dann doch so halbwegs mochte damals. Aber ich verdränge das einfach. Ja. Weil so diese ganzen, ich mag 300 nicht, ich mag Watchmen nicht, ich mag diese ganzen DC-Filme, die da rausgebracht, mochte ich nicht. Also ich weiß auch nicht, was da schief läuft, dass die Leute das so krass feiern. So, weiß ich nicht. Also, naja.
Ja, wir werden sehen. Ich war sein Apologetiker, sein Verteidiger, sein Ewiger, obwohl mir immer bewusst war, dass da auch genug Stoff zu kritisieren ist. Mit Rebel Moon hat er mich komplett verschreckt.
Endlich. Matthias Schweighöfer hat das geschafft.
Ja. An der Stelle, Zack, wenn du zuhörst, da hast du es verkackt mit Alper.
Ja, bei mir hast du es mit deinem ersten Film schon, glaube ich, verkackt. Also ich glaube, das hätte mit uns nicht funktioniert.
Ja. Okay, ja, habt ihr noch was? Oder soll ich noch mal ein paar Kommentare vorlesen?
Ich habe noch Der Pate, aber gedreht von Till Schweiger. Ich will mal sehen, wie Der Pate in Scheiße ist.
Ja, oder Manta Manta, aber von Francis Ford Coppola.
Das will ich auch sehen, ja.
Da ist noch viel Potenzial, glaube ich, da.
Ich denke auch. Aber sollen wir einfach den Übergang machen zum neuen 42er? Ich glaube, wir haben das Thema gut durchgekaut hier. Denn wir haben uns wieder einen neuen 42er für euch ausgedacht, ja, 42 Podcast auf Instagram, da könnt ihr wieder unter dem aktuellen Post eure Meinung kommentieren und da haben wir uns überlegt, ihr könnt jetzt mal kreativ werden, erfindet mal einen Filmbösewicht und wir würden gern wissen, wie würde er heißen und was tut er, ja.
Also, Marcel hat vorhin schon einen spontan erfunden, der hat mich schon abgeholt.
Ja, möchtest du das, weil du, ich weiß auch nicht, warum du das so lustig fandest.
Ich hab keine, einfach, es kam so random, aber Marcel hatte so, ja, zum Beispiel Kerzenmann, der verwandelt alle in Kerzen. Und ich so, ja, true, stimmt, da haben wir ihn schon, den perfekten Bösewicht.
Ja, und er sieht so aus wie bei Die Schön und das Biest, der Kerzenständer hat, so Kerzenhände und so.
Ja. Also, wenn irgendwie ein dritter Batman noch gedreht wird mit Robin Pattinson, da wird der Bösewicht auf jeden Fall schon.
Stell dir diese düstere Stimmung vor, dann erhält sich in der Dunkelheit auf einmal ein Licht.
Ja, du kannst viel mit Licht und Schatten machen. Ich glaube, da ist Potenzial da beim Kerzenman.
Ich bin gespannt. Ich bin offen für alles. Ne? Darf ich auch können sich gerne bei mir melden.
Darf ich auch einen reinschmeißen?
Ja, selbstverständlich.
Laschet T9000, das ist Armin Laschet in so einem Exoskelett, in so einem postapokalyptischen Science-Fiction-Stoff.
Die ewige Mission, Bundeskanzler zu werden.
Genau. Sorry, dass ich es wieder auf so eine politische Ebene gezogen habe.
Nee, alles gut.
Okay. Ja, das kann man auf jeden Fall als Propagandafilm für die CDU irgendwie vermarkten, dann das ist schon okay, das geht schon irgendwie.
Oder Anti, geht auch.
Ja. Anti-CDU-Film?
Ja, weil er der Bösewichter ist.
Von den Grünen produziert.
Oder ein Anti. Oder der Anti-Held. Wäre auch cool.
Ja, dass alle am Ende die letzte Szene ist, wie so ganz viele Kinder auf Armin Laschet zulaufen und ihm danken, dass er die Welt gerettet hat.
Genau. Und ich finde, jede Figur ist besser mit einem Exoskelett. Also, nimm Wonka. Wonka wäre cooler, wenn er ein Exoskelett hätte.
True, das stimmt.
Das wäre, muss man jetzt mal die komplette Filmgeschichte durchkauen.
Welcher Film wird besser mit Exoskelett?
So, rocken wir dann beim nächsten Mal, wenn du kommst einfach. Ne? Wenn du nochmal vorbeikommst, dann nehmen wir die Frage und dann werden wir 2 Stunden lang nur besprechen, wie Filme mit Exoskelett wirken können.
Ja. Absolut. Schindlers Liste mit
Junge, das wäre aber ein ganz anderer Ausgang gewesen von der ganzen Geschichte, glaube ich.
Ja, sorry. Tut mir leid, der ging unter der. Ja.
Nee, war du mit dem 42-Podcast, hier ist das in Ordnung.
Ich hab halt wirklich überlegt, okay, bei welchem Film wird so am allerwenigsten. Ich bin einfach still. Tut mir leid.
Ja, wir könnten noch ein paar suchen.
Emoji-Movie.
Oh ja, das. Das wäre eine Steigerung.
Das wird es auf jeden Fall besser machen. Ne?
Ich habe auch zu viele dumme Sachen im Kopf. Wir lassen es einfach.
Ja,
dann kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie. Denn in diesem Podcast haben wir die besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt rausgekommen sind.
Auf IMDb.
Vielen Dank. die Top 250 und wir gucken jede Woche einen Film. Wir haben damals bei 1 angefangen und damals noch 2 pro Woche gemacht. Das war dann irgendwie zu viel. Und jetzt haben wir immer einen und wir sind mittlerweile angekommen bei
Platz 111, Uhrwerk Orange aus dem Jahr 1971 von Stanley Kubrick.
111th place, A Clockwork Orange from the year 1971. And the director is Stanley Kubrick.
Ja, wir machen das auch immer für die internationalen Zuhörer, dass die auch nochmal abgeholt werden, wo wir
hier sind. Falls Stanley Kubrick gerade zuhört, damit er seinen eigenen Film auch erkennt.
Auf jeden Fall. Ja. Oder Malcolm McDowell, der könnte es tatsächlich noch hören.
Ich hoffe, der hört zu. Liebe Grüße an der Stelle.
Auf jeden Fall, ey Malcolm, meld dich.
Ja, du hast dir diesen Film ausgesucht. Jetzt, bevor wir dazu kommen.
Wie abschätzig du das sagst? So.
Nein, wieso abfällig? Aber es ist ja, ich finde es sehr spannend zu sehen, welche Filme unsere Gäste sich explizit aussuchen und warum. Und bevor wir gleich dazu kommen, was in dem Film passiert und wie wir den finden, möchte ich einmal kurz wissen, warum ist es der Film?
Ich muss dazu sagen, also die Liste, die mir Timon geschickt hat, da waren irgendwie 5, 6 Filme dabei und davon fand ich wirklich alle überragend. Das waren wirklich großartig. Ich erinnere mich noch, dass Heat zum Beispiel dabei war, den ich wirklich liebe.
Nicht spoilern!
Oh, sorry! Tut mir leid! Tut mir leid! Sorry. Habe ich nicht dran gedacht.
Ja, alles gut.
Uhrwerk Orange ist, oder A Clockwork Orange, hat einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben. Das hängt so ein bisschen auch an mit meiner persönlichen Biografie zusammen. Dieser Film hatte schon immer so eine gewisse Sogwirkung auf mich. Also ich hatte den bereits Jahre, bevor ich den gesehen, wirklich dann am Stück gesehen habe, habe ich immer wieder Poster gesehen oder Filmausschnitte oder mal so einen Moment und so. Und der hat mich schon immer fasziniert, so die gesamte Figur des Alex, also die ja Malcolm McDowell spielt in diesem Film. Und es hat dann Jahre gedauert, bis ich dann wirklich den Film mal gesehen habe, so in meiner Jugend. Und ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, dass dieser Film in so einer Zeit genau kam und ich war so fasziniert von der gesamten Machart dieses Films, von der Inszenierung, von allem. Das war somit so der Startschuss dafür, dass ich mich auch intensiver mit Filmen beschäftigt habe. Und das hat dann, das hat dann mit dazu geführt, also es war auch so ein bisschen auch weitere Filme von Kubrick und auch andere Filme in dieser Zeit, aber so Uhrwerk Orange war so quasi die Speerspitze dieser Filme, dass ich dann, das hat so quasi mit dazu geführt, dass ich dann Theater, Film und Medienwissenschaften studiert habe, dass ich das Drehbuchschreiben studiert habe, dass ich mich einfach, also dass ich jetzt auch in diesem Bereich arbeite, mich mit Filmen auseinandersetze. Und deswegen hat dieser Film einen so hohen Stellenwert für mich. Ich habe das Buch auch 4-mal oder so gelesen. Ich trage das berühmte Cover von dem Buch oder ein berühmtes Cover als Tattoo auf dem Arm. Und ich weiß aber, was für ein schwieriger Film das ist, was für ein polarisierender Film das ist. Und ich kann, wenn mir jetzt Leute sagen, boah, ich fand den ganz, ganz schrecklich, dann kann ich auch sagen, ey, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das ist auch dein gutes Recht. Ich selbst habe aber eine ganz große Schwäche für Uhrwerk Orange.
Ja, krass. Guck mal, da haben wir ja genau den richtigen Film für dich gefunden. Ja.
Perfekt.
Allerdings.
Ich muss aber auch sagen, also ich kann ja gleich mal vorlesen, worum es geht, aber das war gefühlt der absurdeste Film, den wir bisher auf der Liste hatten.
Ich gucke ja sehr viele absurde Filme, ne? Aber bei dem Film bin ich immer, also ich lese erstmal vor, worum es geht überhaupt.
Genau.
Damit wir überhaupt erstmal alle abholen, bevor wir jetzt hier tiefer eintauchen.
Bei IMDb gibt es ja immer so eine kleine Zusammenfassung. Vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht. Also, in Großbritannien der Zukunft sitzt der charismatische Delinquent Alex
DeLarge im Gefängnis. Er meldet sich freiwillig für eine experimentelle Aversionstherapie, die von der Regierung zur Lösung des Kriminalitätsproblems entwickelt wurde. Aber es läuft nicht alles nach Plan.
Dum, dum, dum.
Ja, das fasst es irgendwie auch nicht so richtig
gut. Null, gar nicht.
Ja. Ja. Also genau, es geht um Alex, der Kopf einer jugendlichen Schlägerbande ist. Sie ziehen so umher, verprügeln Leute, verprügeln andere Gangs, überfallen Leute, vergewaltigen Frauen. Und der kommt dann irgendwann ins Gefängnis, weil seine Freunde ihn hintergehen und er dann geschnappt wird von der Polizei. Und da gibt's halt eine Methode, wie man geläutert wird, damit man wieder rauskommt, frühzeitig aus dem Knast. Und die lässt er über sich ergehen. Und dann ist alles anders plötzlich.
Dann ist alles anders. Oder vielleicht auch nicht.
Oder vielleicht auch nicht.
Oder vielleicht auch nicht. Doch. Ja, aber vielleicht doch. Oder auch nicht, ja. Ja.
Ich hatte auch keine Berührungspunkte vorher mit dem Film. Also ich hatte aktiv gefühlt alles immer vermieden, weil ich den mal so als Werk an sich gucken wollte. Das Einzige, was ich kannte, war so ein Bild von ihm, wie er da in dieser Milchbar sitzt, mit so einem Glas Milch und so von unten nach oben guckt. Und diese ganz bekannte Szene, wie er die Augen so aufgespreizt hat und sich irgendwas auf irgendeiner Leinwand anguckt. Also die beiden Szenen kannte ich und mehr nicht. Und es war auf jeden Fall ein Abenteuer.
Ja, ich habe den damals sehr früh gesehen. Deswegen finde ich das sehr spannend, Alper, dass du sagst, der hat dich zum Film gucken bewegt. Weil ich habe den damals überhaupt nicht gerafft, ne? Mhm. Also, ich muss auch sagen, auf Deutsch wirkt er auch noch mal ganz anders als im Originalton. Oh, ich habe ihn jetzt noch mal im Original geguckt. Da sind einige Sachen, die ich anders im Kopf hatte von damals, sind dann ganz anders rübergekommen. Fand ich auch sehr spannend. Aber als Einsteigerfilm finde ich das schon sehr spektakulär. Weil auch, ich gucke sehr viele absurde Filme. Aber bei dem Film sitzt du dann am Ende da und denkst dir, was wollte mir der Film jetzt sagen? Wie weißt du es, aber du bist dir nicht sicher, ist es wirklich das, was ich jetzt denke, was es ist? Aber, und das finde ich so spannend an dem Film, dass er dich, wie du schon sagtest, sehr, sehr visuell packt. Also der hat was, der fesselt dich irgendwie, du willst weiter gucken, was da passiert. Mhm. Der zeigt sehr explizite Dinge, ne? Also gerade so
das hat mich auch überrascht. Und so. Also wir hatten, letztes Mal hatte Marcel gesagt, dass ihm Poor Things zu viel Ficken war. Und also das war schon viel in dem Film.
Ja, durchaus, ja. Ja. Das ist ja
aber
auch
nicht so viel wie in Poor Things auf jeden Fall. Da waren viel mehr Geficke.
Das ist wahr. vor allem sehr viel mehr freiwilliges Geficke, um mal ehrlich zu sein. Ja. Weil Vergewaltigung spielt natürlich ein großes Thema in diesem Film. Und wir müssen auch darüber sprechen, über das Thema Misogynie. Das ist halt also Frauenhass in welchen Arten und Formen, weil die Nacktheit geht hauptsächlich von Frauen aus in diesem Film und auch die sexuelle Gewalt gegen Frauen. Ich würde allerdings jetzt mal kurz einen Schritt zurückgehen, auch noch mal zu bedenken geben, dass dieser Film eben auch 1971 erschienen ist und man so einen Film ja auch immer auch im Kontext seiner Zeit überblicken müsste. Und gerade die 70er so eine Zeit waren, in der gerade die Filmkunst sich sehr intensiv mit dem Thema und auch die Kultur allgemein intensiv mit dem Thema Gewalt auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, ihr habt den Film immer wieder absurd genannt. Ich finde das lustig, weil ich weiß gar nicht, ob ich den beim ersten Mal gucken so wahrgenommen hatte. Das Problem ist, ich habe den jetzt seitdem wirklich oft gesehen. Oft, oft, oft. Ich könnte gar nicht mehr beziffern, wie oft ich den Film gesehen habe. die Frage ist halt auch, welchen Zweck die Gewalt hat in dem Film. Also die Sache ist bei diesem Film, der ist auch perfekt strukturiert. Also der hat so eine Kubrick-typisch ganz klare Struktur. Es gibt das erste Drittel, das zweite Drittel, das dritte Drittel. Und die sind wirklich alle drei exakt 45 Minuten lang. In dem ersten Drittel geht es um das alltägliche Leben von Alex DeLarge und seiner Gang, den sogenannten Drooks, die eben, wie du Timon ja schon gesagt hat, eben diese Gewalt ausüben, die nachts umherziehen, die Schule schwänzen, die dabei sich prügeln, vergewaltigen.
Das fand ich auch so absurd. Also die wirklich rauben und vergewaltigen und die gehen halt noch zur Schule.
Ja,
also dann müssen die halt irgendwie so. Ich glaube, im Buch sind sie 15 oder sowas, ne?
Ja, irgendwie so. Und Alex lebt halt auch noch bei seinen Eltern, die ihn überhaupt nicht im Griff haben. Und das zweite Drittel ist dann die Transformation. Das ist dann eben das Gefängnis und die sogenannte Ludovico-Technik. So heißt eben dieses Science-Fiction-artige Prozedere, was im Prinzip auch nichts anderes als so eine Konditionierung ist, wo er die ganze Zeit auf eine Leinwand blickt, Gewalt sieht und dem quasi der Drang zur Gewalt, so diese Lust an Gewalt ihm quasi ausgetrieben wird. Und das dritte Drittel spiegelt quasi das erste Drittel, weil er alle Figuren aus dem ersten Drittel wieder trifft. und auch an alle Schauplätze zurückgeht. Das sind exakt dieselben Sets, exakt dieselben Orte, exakt dieselben Figuren. Selbst so Figuren, bei denen man das nicht denkt, wie der trifft ja im dritten Drittel an diese Journalistin, die ihn da in dem Haus des Schriftstellers aufnimmt. Das ist die Sängerin aus dem ersten Drittel. Das wissen viele nicht. Ja, das ist quasi, dieses dritte Drittel spiegelt exakt das erste Drittel. Und das ist halt, das liegt auch daran, dass es mehr so eine Art Parabel dafür ist und was der Film aussagen möchte. Und das ist im Prinzip das, was mich so sehr fasziniert daran, ist, dass er eben diese Frage stellt, diese wirklich meiner Meinung nach sehr tiefgründige philosophische Frage, so was, ob es besser ist für unsere Gesellschaft, wenn wir Straftäter, die Gewalt in sich tragen und so ein Streben nach Gewalt und so eine Lust auf, so einen Bock auf Gewalt, ob es besser ist, die zu konditionieren, so dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, gewalttätig zu werden und Verbrechen zu begehen, oder ob die individuelle, selbstbestimmte Freiheit eines Menschen nicht wichtiger ist. Das finde ich so eine super interessante Frage. Und es gibt keine Antwort darauf in diesem Film. Das finde ich persönlich. Also er überlässt das.
Das ist, glaube ich, auch das, was irritiert am Ende. Ja. Also, dass du halt keine klare Linie. Also, natürlich gibt es immer bei vielen Filmen so eine Art Interpretationsspielraum am Ende. Ja. Aber du hast ja jetzt beide Phasen von dieser Person gesehen. Ne? Einerseits die komplett gewalttätige, freilebende Fassung, wie er selber Entscheidungen trifft. Und dann halt die gemäßigte, gehirngewaschene Fassung, die laut der Regierung halt die perfekte ist. Und eigentlich war beides für den Arsch. Ne? Und das ist, ist halt so das, was am Ende verwirrt. So, auf welcher Seite steht der Film jetzt? Aber es ist gut zu wissen, dass man da noch mal so drüber redet.
Ja.
Spannend.
Aber ich finde das auch generell immer schwierig. Also bei Kubrick habe ich das, glaube ich, oft, dass ich mir das angucke und mir denke, ja, er möchte mir was sagen. Aber was will er mir denn jetzt eigentlich sagen? Ja. Und ich glaube, das ist es auch ganz oft, dass er das irgendwie so offen lässt, damit der Zuschauer sich da selber irgendwie ein Bild oder Gedanken zu machen kann.
Das stimmt. Und ich finde, dass der Film da auch seinem Publikum eine Menge zutraut. Und von daher finde ich den Film auch ein Stück weit sogar äußerst mutig. Und das bewundere ich an ihm, weil das eben auch dieses Thema nicht zerkaut wird. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt das berühmte 21. Kapitel in dem Buch. Das ist das letzte Kapitel. Also das Buch ist von einem britischen Schriftsteller namens Anthony Burgess. Ja. Der hat, das war dieses letzte Kapitel. Das war, ich muss dazu sagen, der hat das in der Zeit geschrieben. Sorry, falls es langweilig wird, bremst mich.
Langweilig wird sie nicht, da kannst du mit rechnen.
Der war, soweit ich weiß, todkrank oder hat zumindest eine ziemlich schwere Diagnose bekommen mit einer Krankheit, die ich auch gerade leider so ad hoc nicht weiß. Und er hat in einem Jahr wirklich ein Buch nach dem anderen rausgehämmert. Der hat irgendwie in diesem Jahr 5 oder 6 Bücher geschrieben und Uwek Orange war eines davon. Und er hat das letzte Kapitel so als, das ist ein Epilog, das hat der so als so handgeschriebene Notiz noch mit dazugegeben und dem Verlag freigestellt, ob die das mit drucken oder nicht. Da geht es darum, dass Alex wirklich Jahre später, dass er freiwillig ein guter Bürger wird, dass er heiraten möchte und Kinder kriegen möchte, dass er auch seine Liebe zu Ludwig van Beethoven abgelegt hat. Und Burgess findet quasi mit diesem letzten Kapitel eine ganz klare Antwort auf diese Frage. So, was ist die, auf diese moralische Frage, über die wir eben gesprochen haben. Kubrick hat dieses Kapitel nie gelesen, weil der Verlag ohne das letzte Kapitel das Buch rausgebracht hat.
Oh, okay.
Das ist halt auch so ein super spannender Aspekt. Ich persönlich bin kein Fan von diesem letzten Kapitel. Burgess war, als er es geschrieben hat, war nicht der größte Fan dieses letzten Kapitels, hat aber dann in seinen letzten Jahren das noch mal revidiert und gesagt, ja, für mich ist es super wichtig, dass Alex noch was lernt innerhalb der Geschichte. Ja, es ist halt, aber das sind halt genau diese Fragen, die mich so faszinieren in diesem Film. Also ich finde, der hat viele Ebenen und man kann sehr lange darüber diskutieren. Eine Sache, die ich aber explizit noch sagen möchte, und das gilt jetzt nicht nur für diesen Film, sondern für viele andere Filme auch. Also ja, die Figur Alex begeht ganz, ganz furchtbare Taten. Aber nur weil man diesen Film feiert und in irgendeiner Weise gut findet, heißt das nicht gleich, dass man auch diese schlimmen, schlimmen Taten zelebriert.
Ja, ja, ja.
Das hatten wir letztens auch, als wir Scarface besprochen hatten, dass man ganz oft oder dass ganz oft solche Figuren verklärt werden oder so.
Genau.
Und gerade die Filme eigentlich so stark sind, weil da so viel Schlechtes in diesen Figuren steckt, was man nicht glorifizieren sollte. Oder Wolf of Wall Street oder American Psycho oder was weiß ich.
Ja. Und ich meine, ihr müsst auch mal überlegen, das ist ein Studiofilm, ne? Also Warner Bros. Hat diesen Film mal produziert, zwar mit einem sehr, sehr geringen Budget, was auch, finde ich, beeindruckend ist, weil der Film nicht nach geringem Budget aussieht, wie ich finde. Aber ja, das ist eine Studioproduktion. Das ist schon crazy, ja.
Ich fand auch das Worldbuilding sehr interessant, weil das ja auch so eine sehr dystopische, ja, wie nennt man das so, morallose Welt irgendwie war. Also jeder hat irgendwie gefühlt gemacht, was er wollte. Es gab irgendwie kaum Gesetze oder sowas. Und da gab es dann doch irgendwie diese Regierung, die man aber kaum am Anfang gemerkt hat.
Ja.
Also allein die ganze Optik, wie Wohnungen eingerichtet sind, wie diese Bar eingerichtet ist mit diesen Tischen da und so, das war schon alles richtig weird. Und ich muss auch sagen, der Schauspieler,
Malcolm McDowell.
Ich habe seinen Namen wieder vergessen.
Malcolm McDowell.
Genau. Also das war schon sehr, sehr stark. Das hat wirklich sehr, sehr gut zu dieser Rolle gepasst.
Der hat so krank gespielt. Also das hat das Ganze auch, das ist ja das, was ich meinte, dieses Absurde. Für mich, das, was mich gefesselt hat an dem Film, ist einerseits die Visuals von Kubrick, wie immer eigentlich. Mhm. Dann hast du Malcolm McDowell, der eine Performance dahin legt, die wirklich hypnotisierend ist, weil du nicht so ganz weißt, wie schätzt du diese Person jetzt ein? Der ist komplett irre, aber irgendwie auch nicht. Und dann hast du diesen absolut irren Soundtrack da noch zu, der ja wirklich diese Absurdität nur noch mal mit einem roten, dicken Stift unterstreicht.
Ja.
Und all das mit dieser Gesellschaftskritik, ich habe damals, glaube ich, auch nicht verstanden, dass es nicht in unserer Welt spielt, sondern halt eine Dystopie sein soll. Das muss man halt auch wissen, wenn man den Film schaut. Dann sieht das noch mal ganz anders aus.
Ja.
Und wenn man sich auf das alles einlässt, kriegt man auf jeden Fall einen ziemlich, ziemlich großartigen Film vorgeschlagen. Ist nicht mein Lieblings-Kubrick, aber auf jeden Fall ein starkes Stück.
Das ist genau das Stichwort, ist halt eben auch dieser Kontrast, der ständig in diesem Film gebildet wird. Also in der Musik nennt man das Kontrapunkt, wenn du eine gewisse Melodie hast und dann eine neue Stimme dazukommt, die nochmal was komplett anderes macht. Und hier hast du das ja auch, indem du beispielsweise die Figur wirklich etwas völlig Undenkbares macht und dann aber gleichzeitig Singing in the Rain singt, das wohl lebensbejahende Lied, das es gibt. Und Malcolm McDowell, das ist halt das, was mich auch an dieser Figur so fasziniert. So, dass die macht so unfassbar furchtbare Dinge. Gleichzeitig spielt Malcolm McDowell diese Figur mit so einer Gravitas, mit so einem, also wirklich so punktgenau, dass man irgendwie auch dann beginnt, sich mit dieser Figur ein Stück weit zu identifizieren. Das meine ich jetzt nicht, wirklich nicht das, was ich eben gesagt habe, dass man in irgendeiner Form diese brutale Gewalt, diese Ultra-Violence, dass man das in irgendeiner Form gutheißt, sondern es gibt ja gerade beim Drehbuchschreiben so einen Unterschied zwischen likable und relatable. Also eine Figur ist likable, wenn sie Gutes tut, wenn man sie mag. So ein Aladdin, der sein letztes Brot mit den Kids teilt auf der Straße. Also jemand, der quasi die Katze rettet, um was, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Genau, ja, klar.
Aber gerade so, ne, auch so Serien wie Breaking Bad oder sowas beweisen ja, dass du das gerade nicht brauchst, damit man sich zumindest mit einer Figur identifizieren kann. Zumindest halt für diese 2 Stunden, in denen man den Film erblickt. Und über diese Figur, deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass die Gewalt so überdreht ist, um eben dieser moralischen Frage von individueller Freiheit gegen Staatskontrolle und Gehirnwäsche, um dem auch Gewicht zu geben.
Ja, ich glaube, es ist eigentlich eine sehr überzogene Darstellung von einem realen Problem. Ne?
Genau, also genau.
Wenn du es mal so runterbrichst auf so alltägliche Sachen, dann hat man ja ganz viele Konflikte, wo man das genauso anwenden könnte dann nach diesem Prinzip.
Absolut, ja.
Ganz kurz übrigens, falls ihr da draußen euch denkt so, wow, dieser Film, er interessiert mich, ich möchte gerne mehr davon hören. Ich habe gesehen, auf YouTube gibt's von Arte eine 54-minütige Doku zu Clockwork Orange.
Ach krass.
Also der Film hat, also Alper weiß das wahrscheinlich besser, aber schon sehr, sehr viel Geschichte hinter sich und wurde 1000-mal interpretiert und ich glaube auch zwischenzeitlich mal verboten im Kino und so und kam dann wieder. Also da steckt ganz, ganz viel hinter. Deshalb wundert mich das fast, dass der so relativ weit unten dann auf unserer Liste ist.
Also der hat auch nach Erscheinen gab es einige Verbrechen und Taten, bei denen die Täter das auf den Film geschoben haben. Von wegen Oder Grange hat mich dazu getrieben. Und Stanley Kubrick, der zu der Zeit in England gelebt hat, hat sogar den Film aus den britischen Kinos gezogen, aber auch nur da. Und dann lief der Film in England für 25 Jahre nicht mehr im Kino.
Krass.
Und weil Kubrick auch ein bisschen Angst hatte vor Stalkern und Gewalt gegen seine Familie und sowas. Und das ist dann natürlich auch irgendwo nachvollziehbar. Ich konnte den allerdings auch, ich habe den erst noch vor 2 Jahren oder so im Kino gesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben.
Ah, geil.
Ja. Ich liebe
es so. Im Kino zum ersten Mal hast du den
ja,
gesehen.
Genau. Ja, genau. Ich liebe es, so alte Filme im Kino zu sehen. Das, da merkt man auch, also das war auch wirklich eine super spannende Erfahrung für mich, wie dann so ein Film, den ich wirklich in- und auswendig kenne, den ich aber zum ersten Mal auf der Leinwand sehe, wie der nochmal eine ganz andere Wirkung auf mich hatte. Und was ich halt auch spannend finde, ich weiß nicht, wie ihr es seht, in meinem Saal, der war wirklich, der war bis zum letzten Platz gefüllt, hat die Hälfte der Leute regelmäßig gelacht. Viele nehmen das so als bitterschwarze Komödie wahr. Boah. Und auch Kubrick, da gibt's diverse Worte darüber, dass er das auch stellenweise wie eine Komödie inszeniert hat. Ich finde das ganz, ganz schwierig bei diesem Film. Also weil er so bizarr ist und super schwer nur einzuordnen.
Ich hatte das Gefühl, dass man, oder dass, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gewollte Interpretation war, aber dass der Zuschauer auch so ein bisschen selber Alex in dieser Ludovico-Methode ist. Also, dass man beim Filmgucken sich charakterlich verändert und dann anders über Sachen nachdenkt und aus diesen Situationen rauskommt. Und das merke ich auch immer hier, je mehr Filme wir gucken, desto mehr denkt man über andere Sachen nach, weil man ganz neue Blickwinkel darauf bekommt. Also kann man eigentlich sagen, ganz viel Kino gucken bewirkt quasi Ähnliches.
Diese Absurdität führt auch vielleicht manchmal dazu, dass man lachen muss, gerade auch wegen der Sprache, die da herrscht. Ne? Also die haben ja doch eine sehr interessante Art zu sprechen. Ne? Also dieser Jugendslang will ich ihn jetzt einfach mal nennen.
Nazat
heißt
er.
Wie bitte?
Nazat heißt er. Nadsat, der hat einen Namen.
Da gibt's
Es gibt bestimmt auch Vokabular dafür, oder?
Also, wenn du mal das Buch liest, da ist es noch viel krasser. Da ist gefühlt jedes zweite oder dritte Wort ist in dieser Nazat-Sprache. Das ist halt so eine Mischung aus so bestimmten englischem Slang, so Cockney-Slang und dem Russischen. Also sind ganz viele Wörter kommen da aus dem Russischen. Sowas wie Horror-Show ist eigentlich aus dem Russischen Horasho, was wohl toll oder großartig bedeutet auf Russisch. Und du hast im Buch hinten ein Vokabular. Und ich verspreche dir, wenn du das Buch liest, bist du eigentlich permanent am Blättern, was heißt dieses oder jenes Wort.
Okay.
Ja,
aber deswegen verstehe ich, dass das vielleicht Leute lachen müssen, weil die vielleicht, also ich habe, wie gesagt, ich war oft an dem Punkt, wo ich nicht wusste, wie ist das jetzt gemeint? Wenn da einer sitzt, da läuft irgendwie lustige Musik im Hintergrund und der fängt dann an, über das lustige Rein- und Rausspiel zu sprechen. Ja. Und am Ende vergewaltigt er eine Frau. Das ist halt, das ist so weird, dass man vielleicht als Mensch manchmal einfach gar nicht weiß, wie reagiere ich da drauf und dann intuitiv einfach lacht.
Es ist auch so ein bisschen verfremdend, finde ich. Also, dass du da auch noch mal, also ich glaube auch, das soll so ein bisschen, das ist meine Interpretation des Ganzen, hatten wir alle in der Schule, Brecht, V-Effekt, dass man halt noch mal so eine gesunde Distanz dazu einnimmt, um auch kritisch darüber nachzudenken, was da gerade passiert.
Ja, also er schafft es auf jeden Fall, uns zum Nachdenken zu bringen.
Er bleibt im Kopf auf jeden Fall. Das stimmt.
Jetzt eine Frage an Alper, du kennst dich aus. Warum heißt der Clockwork Orange? Das habe ich nicht verstanden.
Also das ist halt auch wieder ganz großer Interpretationsspielraum. Die Idee, glaube ich, dahinter ist, dass Alex halt durch die, so erkläre ich mir das, durch die Gehirnwäsche zu einer Maschine wird. Er wird ja quasi konditioniert und quasi wie ein Uhrwerk aufgezogen. Allerdings, und das kommt angeblich so ein bisschen aus dem Cockney-Slang oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, da sind Dinge orange, die weird sind, die seltsam sind, die verstören. Es ist quasi sowas wie das seltsame Uhrwerk. Aber es ist, glaube ich, auch einfach ein sehr poetischer Titel, den man so nicht klar erklären kann.
Ich habe tatsächlich genau mir dieselbe Frage gestellt und habe gegoogelt und ich habe was gefunden. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt das ist. Mhm. Aber laut Internet hat der Autor von dem Buch, ist er Anthony Burgess, ne? Oder?
Burgess, ja, genau.
Oder Burgess. Der hat einen älteren Herrn in einer Bar sprechen hören und der hat wohl über einen Verrückten gesprochen und der hat dann sowas gesagt wie Clockwork Orange, also so, der tickt nicht ganz richtig.
Genau.
Und das fand er so spannend, dass er das Buch so genannt hat.
Ja.
Ob es jetzt wirklich stimmt, ne, kann ich jetzt nicht beweisen, weil ich habe den Mann nicht persönlich gefragt, aber das ist das, was ich dann so gefunden hatte dazu. Ne?
Ja, aber das ist ja, also, das ist ja das, was ich meine mit weird und schräg, genau. Aber das, die Geschichte hatte ich auch noch im Hinterkopf, die habe ich auch irgendwann mal aufgeschnappt. Aber ja, es ist halt ein vielschichtiger Film und wenn mir jetzt Leute sagen, boah, ich fand den zu hart, ich fand den zu krass, der hat mir nichts gegeben, dann kann ich das auch, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja, ich mag den halt wirklich sehr. Es ist mein Lieblings-Kubrick.
Also bei dir ist er eine glatte 10 dann?
Mit einem Sternchen und ganz vielen Klammern und Erklärungen dazu. Ja.
Was fandest du nochmal? Ach so, okay. Ja, ich tat mich richtig schwer damit. Ich konnte ihn irgendwie am Anfang, also nach Ende, gar nicht einschätzen und habe mich dann nochmal ein bisschen damit beschäftigt und so. Und ich finde es interessant, wie viel da so hintersteckt. Ich fand es ein bisschen unangenehm, diese ganze Gewalt und so. Ich verstehe das als Stilmittel, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh geil, das will ich mir noch tausendmal angucken. Aber ich bin bei einer guten 8 gelandet.
Ja, ich auch. Ich auch tatsächlich. Also ich glaube, das ist ein Film, den musst du auch irgendwann noch mal gucken. Also wie gesagt, mir hat er jetzt noch mal ganz anders gewirkt und eine ganz andere Interpretation gegeben, wenn du schon weißt, wo es hingeht, ja, dass du nicht mehr sagen musst, okay, wo geht die Reise hin, sondern du weißt halt, wie der Film abläuft und kannst dich auf ganz andere Themen wieder konzentrieren, weil wie man merkt, also selbst jetzt, wie ich hier sitze und die Sachen, die Alper erzählt, es ist so viel drin, was man finden kann, was man interpretieren kann, was man einfach auch dann genießen kann als Filmfan. Ne? Und das ist ja das, was Kubrick auch ausmacht, dass er halt nicht einfach einen Film dreht, sondern sich gefühlt erstmal 4 Jahre da hinsetzt und überlegt, wie könnten wir den Film so kompliziert machen, dass man lange drüber nachdenkt. Und das liebe ich ja auch immer bei Kubrick so ein bisschen.
Ja.
Wo ich jetzt wieder rückwirkend denken muss, das hat mir dann so ein bisschen, weil wir den letztens erst hatten, beim Full Metal Jacket hat mir das dann doch wieder gefehlt, ne?
Ja, der war halt ein bisschen mainstreamiger, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber ja, auch ein ganz schönes Thema vielleicht, deswegen.
Also,
das mag auch sein.
Ich muss eh auch sagen, ich bin über die Jahre habe ich mich auch so ein bisschen gewandelt, was Kubrick angeht, weil ich zum einen immer noch komplett die Magie in seinen Filmen halt spüre und sehe und sie auch wirklich liebe, selbst die weniger bekannten wie The Killing oder so. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass der Typ ein ziemlicher Tyrann war am Set. Am Set von Shining hat er seine Hauptdarstellerin wirklich bis zu mehreren Nervenzusammenbrüchen getrieben, hat Leute in so 90-Stunden-Wochen gezwungen und war auch sonst himmeln das an, dass wenn sie hören, ja, der Typ hat 200 Takes drehen lassen zu dieser einen kurzen Einstellung, wo ein Typ von der Couch aufsteht und zur Tür geht. Von wegen, also sein Perfektionismus wird gerne mal angehimmelt, hab ich auch mal. Man muss sich halt nur überlegen, dass es halt wirklich Menschen sind, die da für den gearbeitet haben, die alle teilweise ganz Furchtbares berichten. Also das ist halt, das ist ein sehr, genau wie die Figur Alex, ein sehr zweischneidiges Schwert.
Auf jeden Fall. Ja. Also ich bin immer ein Riesenfan davon, wenn man so eine gewisse Art von Vision hat und die halt auch perfekt umsetzen möchte. Ne? Es führt ja auch oft zu dem Ergebnis, wie wir es ja oft auch sehen. Aber also das kann man schon verurteilen.
Es gibt eine Grenze.
Ja, klar.
Ja,
aber vielen Dank, dass wir da mit dir drüber reden durften, als absoluter Experte.
Yes.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr mehr von Alper sehen und hören wollt, auf Cinema Strikes Back oder im Cinema Strikes Back Podcast, gibt es da jede Woche auch ganz viel Material.
Das stimmt. Vielen Dank. Auch wenn ich wieder das Experte von mir weisen möchte.
Nee, ja, also deutlich wir sind mehr als
auch
wir.
Wir sind Filmfreunde, die über Filme reden. So sagen wir es auch, weil ich mich auch nicht als Kritiker hier hinstellen möchte. Dafür hat man vielleicht nicht immer alle Punkte im Blick, aber ich denke, man merkt schon, dass wir uns sehr viel, also auch du natürlich, Alper, mit den Filmen beschäftigen. Dann unsere eigenen Sachen da rein interpretieren und da ist ja auch am Ende der Spaß, da liegt der Spaß beim Filme gucken, ne, dass jeder vielleicht die Sachen auch anders sieht, dass man sich drüber unterhält und dann am Ende vielleicht neue Dinge entdeckt und die ganze Sache weiterspinnt. Ne?
Ja, das stimmt, ja. Ich sage auch immer, lieber einen Film mehr gucken als weniger, ja.
Ja, dann sind wir soweit auch durch für heute. Also das war unser Top-Listen-Film. Ich habe hier noch eine andere Liste, ja, also für dich, Alper, und für alle, die vielleicht neu gerade zuhören. Wir haben immer parallel noch eine zweite Liste, die wir mal im Internet gefunden haben, wo wirklich alle Bewertungsportale 2020 zusammengefasst wurden. Rotten Tomatoes, IMDb, Letterboxd, etc., etc., um wirklich die besten Filme aller Zeiten quasi zu küren. Und da haben wir auf Platz 100, wir müssen jetzt drei sogar nehmen, weil wir 109 habe ich letztes Mal vergessen. 109 haben wir Memento von Christopher Nolan. Ja, sollten auch alle eigentlich kennen, die hier anwesend sind.
Klar. Genau, hatten wir schon.
Genau, dann 110 haben wir jetzt übersprungen, wer sich wundert, weil ne, die Liste ist halt in Bewegung und da wäre jetzt Full Metal Jacket, den wir schon besprochen hatten, aber auf 110 ist auf der anderen Liste Prinzessin Mononoke von Hayao Miyazaki.
Ach toll.
Hatten wir auch schon bei uns auf der Liste. Und auf Platz 111, und das ist eine Frechheit, dass der noch nicht auf unserer anderen Liste war, die wir jetzt hier gerade über besprechen, Mad Max Fury Road von George Miller. Warum fehlt er immer noch? Unfassbar. Frechheit.
Also aber er kommt noch, habe ich gerade mal gesehen, aber dauert
das,
noch.
Das geht gar nicht. Also da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, dass wenn der Film kommt, das geht nicht, sowas.
Jedes Mal, wenn ich den Titel höre, kriege ich Bock, den Film nochmal zu gucken. Und ich habe den schon irgendwie 3 oder 4 Mal gesehen.
Ja, als wir im Kino waren, kam der Furiosa-Trailer, ne? Und ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich habe so Bock, das muss weitergehen endlich.
Aber ich glaube, Fury Road war ein bisschen besser.
Ja, warte erst mal ab. Also, freuen darf man sich ja wohl.
Ja, man hat ein bisschen CGI, so. Ich lasse mich mal überraschen.
Wir schauen mal. Eben wieder skeptisch, der Mann. Da, was soll man machen? Was soll man machen? Ja, Alper, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest hier mit uns.
Auf jeden Fall, danke für die Einladung. Und ich möchte nur noch mal erwähnen, dass ich mega neidisch bin auf diese Idee von euch, die Top 250 auf IMDb mal durchzuackern. Ich wünschte, wir wären vorher für unseren Podcast auf die Idee gekommen.
Haha, wir sind Erster. So.
Ja. Jawohl.
Aber vielen, vielen Dank. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. 42er der Woche. Erfinde einen Filmbösewicht. Ja, könnt ihr auf Instagram unter unserem Post bei 42 Podcast auf dem Profil beantworten. Und dann geht's nächste Woche weiter mit einem neuen Film von der Topliste und auch mit Timon. Der ist auch mit dabei nächstes Mal. Ja,
genau. Und Marcel auch. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.